Herzlich willkommen zu Grauzonen, eurem Podcast rund um das Thema mentale Gesundheit von Betroffenen, für Betroffene und alle Interessierten. Mein Name ist Mike und neben mir sitzt die wunderbare Charlene.
Hi.
Wir wollen heute mit euch über ein Thema reden, das jeden Menschen betrifft, über das aber sehr selten offen gesprochen wird. Und zwar reden wir heute über sexuelle Orientierung und darüber, wie tiefgreifend ihr Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden sein kann. Ja, Babe, warum sprechen wir heute über dieses Thema?
Wir haben es ja letzte Folge schon mal angeteasert, dass die sexuelle Orientierung ja auch einen gewissen identitären Teil bei uns ausmacht.
Total.
Und ja, alles, was halt in Richtung Identität geht, geht ja auch automatisch mit unserem psychischen Wohlbefinden einher.
Mhm.
Von daher umso wichtiger, halt auch darüber zu sprechen.
Ja, total. Identität ist so ein Ding, dann gesellschaftliche Norm ist ja auch so ein Punkt, ne, mhm, wo das mit reinspielt. Je nachdem, wie die Gesellschaft mit diesem Thema umgeht und wie man sich sexuell identifiziert, orientiert.
Genau. Also wir nehmen
spielt
ja
das natürlich eine große Rolle.
Ja, wir nehmen ja unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft ein,
mhm,
ob wir wollen oder nicht. Das ist ja was ganz Automatisches.
Ja.
Und dementsprechend gehen ja auch gewisse, wie du ja gerade schon gesagt hast, so Erwartungen ja in unsere Richtungen von der Gesellschaft aus ja dann auch auf. Also keine Ahnung, ich bin eine weiblich gelesene Person, also geht man auch davon aus, dass ich heteronormativ gepolt bin und auf Männer stehe und Bums. Und wenn ich da jetzt halt rausfallen würde, dann weiß ich nicht, wäre ich jetzt wieder der Paradiesvogel, wie man ja so schön sagt. Ich hasse dieses Wort.
Ja.
Aber man fällt dann halt in irgendeiner Art und Weise auf, weil man ja gewissermaßen aus dieser Rolle halt eben rausbricht. Genau.
Wohl wahr, ja.
Oder rausbrechen kann. Also es kommt da, denke ich, dann ja auch ganz viel wieder drauf an, in was für einer Community bewege ich mich, also wo bin ich gesellschaftlich so unterwegs? Für viele macht das ja überhaupt kein, also ist das überhaupt nicht wichtig, wie deine sexuelle Orientierung ist. Und für ganz viele andere und ich denke mal so für den Großteil der Gesellschaft macht das halt ein Riesending. Also alleine wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass wir zu unserem letzten Video Kommentare bekommen, wie, dass es nur ein Beziehungsmodell gibt. Das sagt ja schon.
Danke, Holger.
Ja.
Wolfgang oder wie auch immer du hießt.
Das sagt ja schon ganz viel aus, wie engstirnig dieses ganze Thema eigentlich gedacht wird.
Ja, voll.
Und wenn du dann halt eben aus dieser vermeintlichen Rolle rausfällst, klar, fällt man dann halt auf. Ja. Und das kann potenziell halt eben zu Druck bei einem selber führen. Ich glaube, das kommt auch dann wieder darauf an, wie gefestigt man bei sich selber ist.
Mhm.
Aber gerade, denke ich, wenn man sich dahingehend vielleicht noch unsicher ist oder vielleicht auch noch recht jung ist, das macht übel viel mit einem und nicht unbedingt gute Sachen.
Ja, absolut. Also es hängt immer sehr davon ab, in was für einem Umfeld wir groß werden und was dort präsent ist und was nicht. Ne?
Mhm.
Und ich glaube wirklich, es spielt meist erst dann eine Rolle für einen, wenn man merkt, dass man selbst nicht ganz so ins Raster passt.
Ja.
Ich glaube, erst dann wird es wirklich interessant für einen, sich damit zu beschäftigen. Oder wenn man im Umfeld damit konfrontiert wird und plötzlich feststellt, ah, da outet sich jemand oder irgendjemand lebt das einfach, ohne sich zu outen. Ne? Das ist ja auch, wie da früher immer so ein Riesenhering drum gemacht wurde mit diesem Outen und so. Es ist ja ganz viele Leute, die das gar nicht mehr machen, sondern einfach ihr Ding leben und das finde ich gut.
Ich hasse es generell. Ich habe schon so oft Gespräche darüber gehabt, dass ich es hasse, dass man sich outen muss.
Total.
Weil wir, also es macht in meinem Kopf halt absolut keinen Sinn. Wir sind angeblich so eine super tolerante Gesellschaft.
Mhm.
Und dann soll sich jemand outen, weil er nicht auf Mann oder Frau steht oder vielleicht auf beide oder da halt irgendwie abweicht.
Mhm.
Wie können wir uns denn so tolerant labeln, wenn wir von anderen Menschen dann erwarten, dass sie sich zu outen haben?
Richtig.
Das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn.
Mhm.
Dann kann ich mich nicht tolerant schreien, wenn ich das irgendwie geoutet haben muss, dass jemand eine andere Orientierung auf sexueller Basis hat.
Mhm.
Und das regt mich total auf.
Verstehe ich, ja. Und ist auch unsere Perspektive auch logisch, dass uns das aufregt oder dass uns das stört, aber für die meisten Menschen ist es halt einfach nicht so, weil viele Menschen, wir leben in dieser Gesellschaft, wir werden in diese Gesellschaft hineingeboren und das, was um uns herum so erzählt wird, was wir wahrnehmen, was wir mitbekommen, ist ja unser Normal.
Mhm.
Und wenn alle in meinem Umfeld sagen oder gar nichts sagen, sondern es einfach vollkommen normal ist, dass man als Frau auf Männer steht und als Mann auf Frauen zu stehen hat und das zufällig auch für einen passt, hinterfragt man das ja gar nicht.
Ja, und es wird ja auch immer mit diesem biologischen, religiösen dann ja auch irgendwie immer begründet.
Total.
Wo es dann ja auch überhaupt kein Links- und Rechtsverständnis gibt.
Mhm.
Und das finde ich halt auch so total schwachsinnig, weil, also wenn wir jetzt einfach mal ganz stumpf ans Tierreich denken, wie oft kommt es vor, dass da auch zum Beispiel Männchen miteinander Liebesbeziehungen eingehen oder intime Beziehungen.
Ja.
Und beim Menschen soll sowas total absurd und obszön, vulgär, ekelhaft und abstoßend sein. Und halt vor allem ja auch nicht normal.
Und auch da, gerade weil du Religion sagst, ich finde es da so super spannend, diese Perspektive als Atheist da drauf zu haben und zu merken, wie unlogisch das einfach in sich ist. Wenn es einen Gott gibt, der all das Leben auf dieser Welt erschafft, dann hat er einen Grund, warum es so erschafft. Dann soll plötzlich irgendwas falsch sein an 11% der Menschen? Weil das ist die Zahl, um die es geht, über die wir jetzt zum Beispiel nur in Deutschland reden, die sich offiziell als queer in irgendeiner Form identifizieren. Und das macht für mich rein von der Logik her überhaupt keinen Sinn. Und jeder Mensch, der einfach mal ein bisschen, der halt eine 2 rauskriegt, wenn er 1 und 1 zusammenrechnet.
Meinst du etwa einen Mensch, der Verstand hat?
So. Der sollte das eigentlich Logik? Von sich aus auch schnallen. Und das ist halt so das Ding, dass viele Menschen in Doktrinen leben, die sie nicht hinterfragen. Und das ist, glaube ich, ist für mich, also für mich als Mensch, der sich als queer identifiziert, definitiv ein Problem.
Ja.
Und ich finde, 11% der Deutschen ist halt auch keine kleine Zahl.
Nee.
Und ich finde es halt spannend, wenn man sich wirklich mal mit Statistiken zu dem Thema beschäftigt. Da komme ich jetzt gleich mal noch mit so anderen Fakten, die ich nochmal beim Recherchieren für diese Folge selber nochmal gelernt hatte.
Wir wollen das hier alles ein bisschen qualitativ aufwerten.
Genau,
ne?
Also. Wir versuchen es. Nee, gerade so im Zuge der Recherche fand ich das mega spannend zu sehen, dass quasi Menschen aus der Boomer-Generation dort vielleicht, ich glaube 3 oder 4% der Befragten waren es gewesen, die sich da in irgendeiner Form als nicht heterosexuell identifizieren. Und je jünger die Generation wird, desto höher steigt der Prozentsatz. Also wir haben sogar in der Gen Z einen Prozentsatz von 13% der Jugendlichen, die dort gefragt wurden, die gesagt haben, dass sie ihre sexuelle Orientierung nicht heterosexuell sehen. Und das ist für mich so ein Zeichen von, je offener eine Gesellschaft wird und je mehr Toleranz da ist und je mehr Dinge ich auch leben darf und hinterfragen darf, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eben nicht ganz in dieses Heterospektrum reinpasst.
Also es ist vor allem eine Tendenz oder es ist zumindest dann ja gefühlt so viel Toleranz da, dass man sich überhaupt erst traut, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
Genau.
Und sich selber auf der Ebene kennenlernen kann.
Richtig.
Und herausfinden kann, ob man nicht vielleicht doch von diesem Heteronormativen abweichen könnte. Und das, glaube ich, ist vor allem dann vermutlich bei der Boomer-Generation ja so gar kein Ding gewesen, weil es ja da wirklich noch absolut verpönt war. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, bis in die 90er Jahre war Homosexualität eine Straftat. Ist ja in vielen Ländern der Welt ja immer noch so. Und dann ist auch irgendwo absolut nachvollziehbar, dass gerade in der Generation der Anteil sehr gering ausfällt. Weil ich glaube, die Dunkelziffer, wie viele da tatsächlich queer sein könnten, ist vermutlich riesig.
Mit großer Wahrscheinlichkeit. Und ich finde es auch damit schön, wenn man in irgendwelchen, keine Ahnung, wann bin ich das erste Mal so auf dieses Thema gestoßen. Ich glaube, mit dem Film American Beauty bin ich das erste Mal so auf dieses Thema aufmerksam geworden. Dort ist eine Hauptfigur dabei oder eine Nebenfigur, die unglaublich homophob ist. Und der Vater halt von einem der anderen Figuren ist. Und zum Schluss stellt sich raus, dass dieser Mensch so unglaublich homophob ist und die ganze Zeit gegen Schwule hetzt, weil er eigentlich selber heimlich schwul ist und das nicht sich getraut auszuleben.
Das ist Klassiker.
Und ich finde es halt so spannend, dass das halt auch ein Ding ist, was tatsächlich Tendenz hat, was es oft gibt. Also das ist nicht einfach nur ein Beispiel aus diesem Film, sondern je mehr ich dann gelesen habe zu diesem Thema oder je mehr ich mich damit beschäftigt habe, war dann festzustellen, dass das tatsächlich ein relativ gängiger Verdrängungsmodus ist, mit diesem Thema umzugehen, mit der eigenen Homosexualität. Ne?
Ja.
Und das ist schon crazy, wenn ich überlege, wie viele Menschen einfach in dieser Welt ein anderes Leben leben müssen oder denken, leben zu müssen, aufgrund gesellschaftlicher Normen. Und ich finde es umso wichtiger, dass wir heute eben über dieses Thema sprechen. Klar, auch aufgrund meiner eigenen Betroffenheit, aber auch gesamtgesellschaftlich. Also ich finde einfach, es ist ein wichtiger Punkt, offen zu sein für Dinge, die halt nicht in der eigenen Norm liegen. Das ist unglaublich wichtig für ein Miteinander mit allen Menschen.
Du musst halt Dinge nicht verstehen, um sie akzeptieren zu können.
That's the point.
Punkt.
Ja.
Ich muss nicht wissen, wie sich ein Transmensch zum Beispiel fühlt, um diesem Menschen trotzdem seine Lebensrealität und auch sein Leben, seine Existenz nicht abzusprechen.
Richtig.
Und genauso muss ich zum Beispiel eine Pansexualität oder nicht verstehen, um sie trotzdem einfach existieren lassen zu können.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viele Menschen nicht verstehen. Und auch dieses Thema mit der Wut, die du da gerade angesprochen hast, wenn man zum Beispiel selber dieses queere Gefühl hat, aber es nicht zulassen kann. Ich glaube auch, dass das vermutlich ganz viel damit zu tun hat, wie man ja auch erzogen wurde. Und wenn man in einem Haushalt groß geworden ist, wo dagegen gewettert wurde und mit Aggressivität und das ist was Ekliges und wie auch immer. Ja. Also dieses Bild, womit man dann ja aufwächst. Und wenn man dann feststellt, irgendwie findet man es ja doch ganz schön erotisch, wenn sich zwei Männer da irgendwie küssen oder intim miteinander werden. Das ist ja als ob auf einmal ein System anfängt zu brennen im Kopf.
Ja.
Und dann kommt es ja darauf an, wie resilient bist du, wie selbstgestärkt bist du, dich damit wirklich auseinandersetzen zu können.
Mhm.
Und ich glaube, der erste Impuls ist dann bei vielen halt eben mit dieser Aggressivität, mit dem Verdrängen halt eben ranzugehen,
ja,
und das halt eben bei sich nicht haben zu wollen.
Ja.
Und das geht dann eben so weit, dass man es eben auch in die Gesellschaft rausträgt und dann zum Beispiel eben ein schwules Pärchen, was sich dann eben in einer Einkaufsstraße küsst, mhm, halt anzufeinden. Und natürlich ist es absolut nicht legitim, da gewalttätig zu werden. Und das
null
ist ja auch so ein Punkt, der, glaube ich, auch damit reinspielt,
mhm,
warum sich viele Leute halt zum Beispiel auch nicht trauen, sich zu outen. Ich hasse diesen Begriff, aber es ist ja leider so, dass man ja auch leider als queere Person davon ausgehen muss, nicht nur verbale Anfeindungen, sondern,
ja,
auch körperliche Anfeindungen zu erleben.
So sieht's aus. Und die Tendenz ist wieder steigend dank, ja, der politischen Entwicklung.
Ja, richtig.
Also dadurch, dass wieder Intoleranz gefeiert wird,
ja,
und man muss es einfach so sagen, menschliche Dummheit gefeiert wird,
ja,
trauen sich auch die Idioten wieder mehr so zu agieren, intoleranter,
ja,
zu agieren und lautstark ihren Bullshit in die Welt rauszuposaunen,
ja, also
anstatt andere Menschen einfach leben zu lassen.
Also mir ist an der Stelle auch auf jeden Fall wichtig, einmal zu sagen, dass wenn man sowas zum Beispiel erlebt auf der Straße und mitbekommt, es wird niemals von dir erwartet, dass du da sofort eingreifst,
mhm,
im Sinne von, du stellst dich zwischen diese beiden Personen, weil du begibst dich da potenziell selber in Gefahr. Und das erwartet keiner, dass man da reingeht in so einen, mhm, Gewaltakt. Aber Zivilcourage bedeutet auch, einfach die Polizei oder einen Rettungswagen oder sonst jemanden zu holen. Also Hilfe extern dazu zu holen.
Ja.
Und das kann tatsächlich jeder. Jeder, würde ich jetzt mal behaupten, hat ein Smartphone oder es gibt einen Notrufknopf an allen möglichen S-Bahn-Stationen und Co. Also es ist kein Aufwand, Hilfe zu holen.
Mhm.
Und es ist nicht umsonst eine Straftat. Also Körperverletzung ist ein Offizialdelikt. Das muss die Polizei immer verfolgen.
Mhm.
Also das muss man nicht mal anzeigen.
Ja.
Und da verstehe ich halt zum Beispiel nicht, wie manche Menschen bei sowas einfach wegsehen können, wenn sie sowas mitbekommen sollten.
Verstehe ich auch nicht. Ich glaube, bei den meisten ist wirklich so Angst das Hauptthema. Angst und Unsicherheit.
Ja.
Und auch da gibt es ja jede Menge Dinge, wo man sich, also ich habe da schon jede Menge Infomaterial zugesehen, tolle Videos, die zeigen, wie man es machen kann. Ne?
Mhm.
Also ein ganz einfacher Tipp zum Thema Zivilcourage ist, wenn man merkt, da passiert irgendwas, was so nicht sein sollte, einfach direkt die Menschen, die um einen rumstehen, anzusprechen und zu sagen, können Sie mir bitte gemeinsam helfen? Nicht wollen,
ja,
sondern können Sie mir bitte helfen? Dass man gemeinsam,
ja,
umgeht.
Und
je mehr man
besten,
in der Menge ist.
Es war doch auch so, dass man zum Beispiel dann sagen soll, hey, Sie in der roten Jacke, helfen Sie mir bitte.
Genau.
Dass man die Menschen
konkret
auch ganz konkret anspricht. Genau.
Richtig.
Ja.
Im Regelfall, wenn Menschen konkret angesprochen werden, ist die Tendenz dazu, dass sie einem helfen und mit einem gemeinsam dort einschreiten, viel, viel, mhm, höher.
Ja.
Ne? Wenn man das alleine macht, ist es natürlich riskanter, als wenn man sich Hilfe holt.
Ja, also es ist auch ganz banal. Also ich habe ja letztens erzählt, wo ich spazieren war, habe ich mehr oder weniger einen Autounfall mitgekriegt.
Mhm.
Also es war ein Blechschaden, Gott sei Dank nichts Schlimmes. Aber ich habe es halt auch nur so mitgekriegt, dass ich geguckt hatte, da waren die beiden Autos noch am Fahren, da habe ich kurz weggeguckt, hingeguckt, auf einmal war ein Blechschaden.
Mhm.
Also ich war so abgelenkt von der, mhm, Musik, dass ich im Prinzip den Unfall an sich nicht richtig mitgekriegt habe,
ja,
und trotzdem dann da gestanden habe und kurz innegehalten habe und okay, muss ich jetzt nicht irgendwas machen? So, mich kurz umgeguckt habe und habe ich schon gesehen, die beiden Fahrer, die waren schon am Reden und haben sich den Blechschaden angeguckt und dann habe ich einfach rübergerufen, brauchen Sie Hilfe, ist alles in Ordnung. Und da war dann auch gleich schon so dieses, ja, alles fein, alles super,
ja,
aber dass man sich halt kurz umguckt und ich glaube, das ist nämlich auch ganz oft dann dieser Moment, in dem viele Leute sich dann auch nicht trauen, potenziell einzugreifen, egal ob es jetzt heißt, dass man in die Situation reingeht,
mhm,
oder ob man halt zum Beispiel dann Hilfe per Telefon irgendwie ruft.
Ja.
Dass man halt meistens das Gefühl hat, oh, da kümmert sich dann jemand anders drum oder das ist halt, ich muss mich da nicht drum kümmern,
mhm,
oder man ist dann irgendwie unsicher, darf ich mich da jetzt drum kümmern, weil also auch der Moment zu erleben, dass auf offener Straße jemandem zum Beispiel Gewalt angetan wird, ist ja auch so ein fremdes Bild für unser System,
ja,
dass ich mir halt auch denken kann, dass man in dem Moment so überfordert mit dem Bild ist,
mhm,
dass man auch gar nicht genau weiß, was mache ich denn jetzt eigentlich?
Mhm.
Und dann ist man aus der Situation raus und denkt sich, ah ja, das hätte ich alles machen können. Dann geht so diese Liste im Kopf los.
Genau.
Aber in dem Moment selber, ja, ist man wahrscheinlich dann total überreizt oder überfordert einfach.
Auch Schockzustand ist was ganz,
ja,
Normales.
Genau.
Ne? Also,
ja,
das ist total menschlich, schockiert zu sein,
ja,
von irgendeiner Situation und nicht zu wissen, wie man reagieren soll. Aber,
ja,
das Wichtigste ist halt immer, nichts tun hilft immer den Tätern. Das,
ja,
ist das, was einfach unglaublich wichtig ist zu verstehen.
Ja.
Für jeden von uns.
Ja, also weil ich denke, wenn man in dem Moment begreift, was da vor einem passiert,
mhm,
und dann nichts macht, dann greift auch meine Aussage von eben, ich verstehe nicht, wie man da nicht helfen kann, wie,
ja,
man dann nicht mal zumindest den Notruf wählen kann.
Richtig.
Wenn man aber wirklich diese Überforderung hat, diesen Schockmoment, da ist dann ja auch eigentlich nur noch dann für einen selber im Fokus, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen und erstmal zu verstehen, was passiert da eigentlich,
mhm,
und kann ich jetzt hier zum Beispiel einfach weiter lang gehen oder muss ich vielleicht selber irgendwo anders hingehen oder oder so, ja.
Und ich sag's mal so, selbst wenn ich nicht in der Lage bin, in einer Situation, wo jetzt beispielsweise jemand verbal attackiert wird, egal ob das jetzt homophob, transphob, rassistisch ist oder wie auch immer, selbst wenn ich da nicht in der Lage bin, direkt einzugreifen, kann ich trotzdem, nachdem die Situation aufgelöst ist, der Täter weg ist oder die betroffene Person vielleicht Abstand genommen hat, kann ich trotzdem immer noch Zivilcourage zeigen, indem ich zu der betroffenen Person hingehe und sie frage, ob alles okay ist. Ne? Das ist das Mindeste, was man tun kann an so einer Stelle, weil da spätestens bringe ich mich nicht mehr in Gefahr, kann aber dem Menschen helfen, dem gerade Unrecht getan wurde.
Ja, ich bekomme das auch ganz oft bei Social Media mit, dass wenn zum Beispiel eine Frau auf dem Weg nach Hause ist oder einkaufen oder wie auch immer und da ist irgend so ein creepy Dude, der ihr irgendwie nachstellt oder irgendwas ruft oder keine Ahnung, dass dann von sich aus irgendeine andere Frau dazukommt und dann einfach so tut, als wäre es ihre Freundin.
Ja, genau.
So nach dem Motto so, ey, haben wir uns lange nicht gesehen oder so, guck mal, hier bin ich wieder, hallo, wir haben uns kurz verloren, so.
Ja.
Und dann ist nämlich der creepy Dude total abgeschreckt und lässt ab.
Ja.
Und die Frau kann dann hoffentlich sicher nach Hause kommen.
Mhm. Aber ja, um wieder zurückzukommen, vom Thema Zivilcourage zurück zum Thema Nicht-Heteronormativität, kann man das so sagen? Dummes Wort.
Wir wollen zurück zum Thema sexuelle Orientierung kommen.
Sexuelle Orientierung, Queerness und Co.
Genau, mir ist halt gerade auch noch was eingefallen, wo du Doktrin und Bilder über sexuelle Orientierungen und Co. halt so angesprochen hast. Und zwar, ich glaube, das Wichtigste ist ja, darüber zu sprechen, damit Sichtbarkeit herrscht.
Richtig.
Weil durch Sichtbarkeit werden Dinge normaler, sie werden nicht nur toleranter oder mehr toleriert, sondern es wird halt durch die Sichtbarkeit einfach normaler. Und was mir da zum Beispiel auch aufgefallen ist, ist so ein Ding, ich habe nie über dieses, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, aber nie so wirklich darüber nachgedacht, über dieses Ding von, oh, man möchte einen schwulen besten Freund haben, dass das ein Problem ist.
Mhm.
Weil, also erstmal ist die sexuelle Orientierung kein Aushängeschild und es ist auch kein Aushängeschild, einen schwulen besten Freund haben zu wollen.
Mhm.
Also das ist, ich habe das gerade durch viele, viele aktivistische Personen halt mitgekriegt, dass das so ein Ding ist von, oh, man wünscht sich irgendwie einen schwulen besten Freund, dem man sich halt wie so ein Accessoire halt anhängt.
Mhm.
Also total absurd, so nach dem Motto, oh ja, das ist ja dann jemand, der mich versteht und es ist aber dann ein Type und irgendwie so toll. Und also so schwule Männer werden dann so glorifiziert, irgendwie so hochgehoben, auf so ein Podest gestellt nach dem Motto, dass das irgendwie ein ganz tolles Accessoire irgendwie für einen ist. Aber dabei würde ich das ja selber auch niemals im Sinne von einer besten Freundin machen, dass ich irgendwie sage, also als schwuler Mensch würdest du ja niemals da stehen und sagen, ich will unbedingt eine hete beste Freundin irgendwie haben. So, das ist doch totaler Schwachsinn. Und wir sind aber durch, ich glaube, vor allem Film und Fernsehen so darauf fast schon konditioniert, dass ein schwuler Mann ein bestimmtes Bild ist und das ist halt dieses, ja, diese Beleidigung Tucke, dass der halt irgendwie immer so eine bestimmte Ausstrahlung hat und auch Wortlaute und wie der halt mit einem dann redet und wie der sich kleidet und Co. Und dass das dann, dass der Inbegriff für dieses schwule bester Freund Ding ist und dass man den ja dann sich als Frau irgendwie unbedingt wünscht. Also so oft schon mitgekriegt, dass Leute das dann total meiner Meinung nach unbedacht posten und dann halt irgendwie so einen Kommentar lassen wie den schwulen besten Freund, den ich mir schon immer gewünscht habe. Das ist nichts Cooles, weil es, wie gesagt, kein, also das ist ja kein Pokal oder irgendwas und trotzdem hat man aber das Gefühl, das soll es irgendwie sein.
Ja, ja.
Und ich finde das, also total wichtig.
Wie so ein Aushängeschild quasi.
Ja, und irgendwie total wichtig, darüber mal zu reden, weil das ist halt, wie gesagt, nichts, womit man sich irgendwie brüsten kann, so nach dem Motto, oh, ich bin schwul und ich bin Mann und jetzt bin ich praktisch der Wunsch einer jeden heteronormativen Frau. Das ist doch Schwachsinn, nur weil uns das im Film zum Beispiel immer so verkauft wird. Und es ist ja wirklich jedes Mal so, sobald im Film irgendein schwuler Mann auf die Bühne getreten ist, gerade so in den 2000ern, war das immer ein ganz bestimmtes Bild eines schwulen Mannes.
Immer. Natürlich.
So, und der war immer irgendwie drüber, der war immer irgendwie laut, der war immer fesch und immer total auf Mode und so feminine Dinge halt eben fokussiert.
Ja.
Und das ist aber nun mal eben nicht jeder schwule Mann.
Logisch.
Weil Schwulsein halt eben nicht damit einhergeht. Und ich frage mich, wann man das halt mal vor allem als heteronormative Frau checkt und eben auch versteht, dass hinter diesem Ding von einem schwulen besten Freund super viele Vorurteile halt stecken und auch totaler Druck.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ist im Prinzip so wie dieses Aushängeschild, ich habe ja Freunde, die POC sind oder keine Richtung.
Genau das Gleiche. Du hast dich nicht mit diesen Menschen zu brüsten. Es ist kein Aushängeschild für dich. Und schon gar nicht so nach dem Motto, ja, ich tue ja so viel für queere Menschen, weil ich ja einen schwulen besten Freund habe. Aber
reicht halt nicht. Einfach nur, weil man jemanden kennt, der so ist. So ist es.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Und dein Leben ist auch nicht erfüllter, weil du einen schwulen besten Freund hast.
Richtig.
Und das ist halt so dieser Vibe, der irgendwie immer halt mitkommt. wenn es darum geht.
Ja, ist ein Thema, über das ich mir tatsächlich noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe, aber ja, bin ich auch nicht von betroffen gewesen in dem Sinne. Also,
ja.
Aber ich kenne dieses Klischee
auf jeden
Fall.
Weil du halt nicht in dieses Bild reinpasst und weil du dich halt dann auch wahrscheinlich nicht als schwuler Mann labelst, weil du es faktisch gesehen nicht bist.
Ja.
Und das ist halt das, was ich meine, mit je mehr Sichtbarkeit wir über zum Beispiel schwule Männer schaffen oder wie eben Homosexualität aussehen kann bei Männern, schaffen wir auch ein normaleres Bild darüber, dass es halt eben nicht nur diese Beleidigung ist, wie eben schon halt gesagt, sondern dass es ein ganz, ganz vielfältiges Bild ist, wie nun mal eben auch bei heteronormativen Menschen.
Das Ding ist halt klar, also auf der einen Seite bin ich dankbar dafür, dass du in Film und Co. überhaupt die Repräsentation von homosexuellen Männern oder homosexuellen Frauen hast.
Mhm.
Ne? Oder da auch das Thema Queerness generell mehr Einzug gehalten hat in den letzten Jahren, was leider auch schon wieder auf dem Rückmarsch ist.
Ja.
Aber das Ding ist halt, egal wie du dich sexuell identifizierst oder sexuell orientierst, jeder Mensch ist einfach Mensch und kann ganz unterschiedlich sein. Also deine Sexualität prägt zwar einen wichtigen Teil deiner Identität und deines Lebens, aber ganz sicher nicht deines Charakters und deiner Ausstrahlung oder wie du mit Dingen umgehst. So. Also da kann ein Mensch vor dir stehen, der total heteronormativ wirkt und der ist eigentlich komplett queer.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, halt zu zeigen und einfach darüber zu sprechen, dass es uns Menschen gibt, und zwar jede Menge von uns. Also ich meine, 11% von Deutschland sind einfach mal jeder Zehnte, der in irgendeiner Form halt nicht in dieses binäre oder in dieses heteronormative Bild reinpasst und von sich selbst zumindest sagt, er hat da mehr auf dem Schirm.
Ja, da muss ich aber kurz reingrätschen, weil dieses mit dem Binären und Nicht-Binären, das geht dann ja eigentlich wieder mehr in Richtung
sexuelle Identität.
Also nicht sexuell, sondern Geschlechtsidentität.
Genau.
Finde ich immer super schwierig, weil im Englischen gibt es ja dieses Sex und Gender und also, ne, das wird dann ja unterschieden. Ja. Aber genau, ganz, ganz wichtig, dass man das halt nicht immer miteinander vermischt, weil das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was in unserer Gesellschaft, vor allem heute, wenn dieses Thema aufkommt, immer so durcheinander gewirbelt wird.
Logisch.
Immer alles in einen Topf.
Genau. Liegt aber in meinen Augen auch daran, dass, also für mich ist diese ganze Geschichte mit Geschlechtsidentität und Co. ja auch noch relativ jung in meinem Bewusstsein.
Mhm.
Ich habe ja erst angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, als ich angefangen habe, mich auch zu trauen, das auszuprobieren und auszuleben. Und das ist erst seit ein paar Jahren.
Mhm.
Und dementsprechend sind gewisse Begrifflichkeiten für mich auch noch wie neu. Und dass natürlich ein Mensch, der sich nie damit beschäftigt hat, erstmal davor steht wie eine Sau vorm Uhrwerk, wie man es immer so schön gesagt hat.
Mhm.
Vollkommen nachvollziehbar, dass dann da auch Dinge durcheinander gebracht werden.
Ich denke da halt gerade vor allem an irgendwelche öffentlichen, seien es jetzt irgendwelche öffentlichen Auftritte wie irgendwelche Fernsehsendungen und Co., wo ich halt einfach erwarte, dass sowas nicht in einen Topf geschmissen wird und wo einfach darauf geachtet wird, dass man die Dinge klar voneinander differenzieren kann und auch richtig drüber sprechen kann.
Wäre schön, ja.
Im privaten Diskurs ist das was ganz anderes, außer du hast da wirklich Leute vor dir sitzen oder stehen, die ganz bewusst damit spielen und ganz bewusst das halt in diesen Topf dann schmeißen und versuchen beleidigend und respektlos und ne? Also das ist nochmal wieder was anderes. Aber dass Menschen grundsätzlich heutzutage Schwierigkeiten damit haben, klar, nachvollziehbar, ist ja auch gar nicht das Thema, aber es ist mir halt wichtig, dass man das halt voneinander trennt, weil wie gesagt, du fühlst dich nicht hetero oder, also du fühlst dich nicht hetero im Sinne von, das bin ich, also Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung, das ist
zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Genau, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und du kannst, also in meinem Kopf kannst du dich nicht hetero fühlen, wie ich mich weiblich fühle. Also ich spüre zwar eine Orientierung, ob ich jetzt zum Beispiel das eine anziehender finde als das andere, aber ich fühle das, ich weiß nicht, ich, mir
ich
fehlt
weiß,
wahrscheinlich
was du sagen
ein Synonym
also einfach,
dafür.
Genau, also du willst quasi einfach nur differenzieren, man ist entweder in irgendeiner Form queer oder heterosexuell oder man identifiziert sich als cisgender, das Geschlecht, was man geboren wurde, also du als Frau, ich als Mann oder ist damit nicht ganz im Reinen und merkt, dass man vom Gefühl her, vom Körpergefühl, Lebensgefühl her, sich doch irgendwie anders fühlt als nur rein als Frau oder rein als Mann oder überhaupt.
Ich finde halt den Vergleich in meinem Kopf gerade ganz passend mit AutistInnen.
Mhm.
Du fühlst dich nicht autistisch, du bist autistisch.
Richtig.
Und so ist es halt für mich mit Geschlechtsidentität, ob das jetzt mit dem einhergeht, was dir bei der Geburt zugeschrieben wurde oder nicht, aber ne, Geschlecht ist was anderes als die sexuelle Orientierung, das, was ich erotisch anziehend finde oder nicht. Und das, wie gesagt, also da passt der Vergleich in meinem Kopf ganz gut gerade. Aber auch da muss man halt erstmal verstehen, dass man nicht ein bisschen autistisch sein kann und also das ist auch wieder so eine Schublade, die man erstmal aufgemacht haben muss, weil auch da gibt es ja diese Vorurteile mit, oh ja, ich bin heute ein bisschen deprimiert, ich bin heute ein bisschen autistisch, ich bin heute ein bisschen dies und das. Gibt's nicht.
Richtig. Ja. Entweder man ist es oder man ist es nicht.
Richtig, ja.
Genau. Ja, also nochmal ganz kurz 1-2 Hard Facts an der Stelle. Neben diesen 11%, die ich jetzt schon zum 10. Mal erwähne, glaube ich, ist ein Punkt, der mir...
Sie sind da. 11%, genau. Die Menge ist da.
Nee, ein Punkt, der mir ganz einfach wichtig ist und den muss ich jetzt nochmal wirklich ablesen, auch von meinem Kärtchen, ist, dass Jugendliche, die zum LGBTQIA+-Spektrum gehören, ein 2- bis 3-fach höheres Risiko haben, an mentalen Erkrankungen zu leiden. Was eben an den genannten Gründen liegt. Gesellschaftlicher Druck, gesellschaftliches Umfeld, Normen, in die ich versuche, mich reinzuzwängen, ob ich das bewusst oder unbewusst mache, vollkommen egal. Oder Normen, in die ich von meinem Umfeld reingepresst werde und mich gar nicht getraue, das auszuleben.
Ja.
Das sind alles Punkte, die enorm dafür sorgen, dass diese Jugendlichen ein deutlich höheres Risiko haben, mental zu erkranken. Depression ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist halt auch ein Punkt, wo ich sage, das ist mir eine Herzensangelegenheit, darüber zu sprechen. Ich selber habe das Glück in Anführungsstrichen gehabt, dass ich, als ich in diesem ganzen Prozess war als Jugendlicher, das gar nicht hinterfragt habe, weil mir war ja klar, ich bin Mann, ich muss hetero sein. Das war mir klar. So, ne? Weil mein gesamtes Umfeld war halt relativ homophob tatsächlich. Also ich kenne genügend homophobe Äußerungen, mit denen ich groß geworden bin in meinem Umfeld. Und für mich war das dann natürlich auch klar, okay, ein Mann liebt halt eine Frau und eine Frau liebt einen Mann. Und alles andere ist halt nicht richtig so oder sogar eklig oder wie auch immer. Und ich erinnere mich auch, wie ich mit diesen Werten aufgezogen wurde und das natürlich auch selbst so reproduziert habe, ohne es zu hinterfragen.
Ja.
So meine gesamte Jugend über. Und ich weiß auch noch, dass schwul halt als Schimpfwort benutzt wurde. Und ich merke auch noch heute Situationen, wo das so internalisiert ist, dass ich merke, okay, mein Kopf möchte dieses Wort gerade benutzen, um irgendetwas abzuwerten.
Es ist ja das Gleiche mit dem Wort Pussy.
Same, natürlich.
Ja.
Und deswegen ist es mir halt so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil ich glaube, hätte ich schon eher Bescheid gewusst, was ich so mag, auch in die Richtung, hätten sich mir natürlich nochmal ganz andere Optionen auftun können. Ich bin auf der einen Seite froh, dass ich mich erst relativ spät mit dem Thema auseinandergesetzt habe, im Sinne von, ich habe schon einen gewissen Weg hinter mir gehabt, um in mir gefestigt genug zu sein, den Mut zu haben, mich auszuprobieren. Von daher ist es vollkommen okay, wie es gelaufen ist und wie sich mein Leben da so entwickelt hat. Aber es gibt eben jede Menge Menschen, für die das ein Riesenproblem ist. Und deswegen ist es wichtig zu zeigen, ey, du bist nicht allein damit, es gibt ganz viele von uns. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die halt nicht nur hetero sind, sondern die halt bisexuell, pansexuell, schwul, lesbisch, alles Mögliche sind, asexuell und was es alles gibt.
Ja.
Und ja, ich finde es halt spannend zu sehen, dass wenn man sich dann mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzt, dass Jugendliche, die halt queer sind von der sexuellen Orientierung her, dass wenn diese Jugendlichen in einem Umfeld aufwachsen, das sie unterstützt und wo das vollkommen okay ist, dass sie sind, wie sie sind, haben die genau das gleiche Risiko an mentalen Erkrankungen zu leiden, wie jeder heteronormative Mensch, wie der heterosexuelle Mensch. So, und das zeigt ja, wie viel das ausmacht, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie mein Umfeld damit umgeht. Und an der Stelle fand ich wirklich habe ich glaube vor 1-2 Jahren ein richtig, richtig geiles Bild gesehen gehabt, wo man einfach so eine Szene dargestellt hat, wie eine Familie in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt und da eine Person reinkommt, die mit einer Transflagge reinkommt und sich alle anderen darüber lustig machen. Und in dieser Familie aber ein Kind saß, das dann halt so in sich gekehrt war und dessen Gedankenkino du sehen konntest, das halt selber von sich auch weiß, ich bin trans, aber meine ganze Familie sagt, das ist ja falsch. Also kann ich das nicht sein? Darf ich das nicht sein? Will ich das nicht sein? Wie auch immer.
Und
Teile an sich abzulehnen ist der Worst Case für mentale Gesundheit.
So, ja.
Das ist einfach so.
Klar. Ne? Ja.
Wir müssen akzeptieren, wer wir sind und lernen, damit umzugehen. Und das geht halt nur, wenn wir ein bestärkendes Umfeld haben.
Ja.
Und da fand ich den Spruch so wunderbar und das ist wirklich ein Ding, den möchte ich jedem, der uns zuhört und zuschaut, mit rausgeben. Sei vorsichtig, wen du hast, denn es könnte jemand sein, den du liebst. Und das ist an der Stelle wirklich so ein Ding, wo ich merke, das geht durch Mark und Bein, wenn ich darüber nachdenke. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was Menschen, die voll in dieses Heteronormative reinpassen und die das gar nicht hinterfragen müssen, weil sie halt so sind, wie der Großteil. Das ist was solche Menschen nie nachvollziehen können. Nicht mal ansatzweise.
Die haben es gar nicht auf dem Zettel. Es ist gar keine Perspektive und das ist das Problem.
Genau. Und das Ding ist halt, wenn ich dann sehe, wie Menschen über irgendwelche Transmenschen hetzen oder über Schwule hetzen oder weiß der Geier was oder ich dann Beiträge sehe, ich habe das gar nicht glauben können vor ein paar Jahren. Da habe ich irgendeinen Auftritt gesehen von Mike Krüger zusammen mit, was, Ella Ehrlich oder so. Zwei bekannte deutsche
Schlager,
Sänger, Sängerinnen, keine Ahnung.
Bin mir auch nicht sicher.
Die da wirklich ein Mike Krüger-Lied gesungen haben über pansexuelle Männer, wo sie sich darüber lustig gemacht haben. Wo ich dachte, wow.
Und das war nicht satirisch.
Das war nicht satirisch.
War einfach nur, nein, das war einfach nur
ein sich drüber lustig machen, dieses Lied. Wo ich dachte, das ist so genau dieser Boomer. Humor.
Ja.
So, das ist wie sexistische Witze reißen, das ist wie homophobe Witze reißen, dann zu sagen, das ist doch nur ein Witz oder rassistische Sprüche reißen, weißt du?
Es ist halt wie der T-Shirt-Aufdruck von einem gewissen Komiker. Ich möchte den Namen nicht aussprechen, weil ich ihm keine Plattform geben möchte. Ja. Ich gendere nicht, weil ich einen Abschluss oder Bildung habe oder keine Ahnung, irgendwie so.
Genau.
Ganz witzig. Good Total. Job. Richtig gute Leistung. Absolut. Das hast du ganz toll gemacht. Ich kann ganz stolz auf dich sein, dass du Menschen ihre Lebensrealität durch einen Witz absprichst und auf Kosten dieser Menschen immer schön nach unten trittst und dein Erfolg darauf basiert.
Genau.
Das ist wirklich eine ganz starke Leistung.
Absolut.
Ja.
Also wir gehören ganz schön Coronis dazu, auf Minderheiten rumzukloppen.
Ja.
Macht immer Sinn.
Ja.
Genau. Nee, aber wie gesagt, so die eigene Betroffenheit ist dann meistens das, was einen wirklich immer erst mit Themen irgendwie in Verbindung bringt. Das ist uns ja jetzt schon mehrfach in diesem Podcast begegnet. Ich setze mich meistens erst mit Themen auseinander, wenn ich selbst betroffen bin oder ein Mensch, den ich liebe, davon betroffen ist. Ob es dann Eltern, Kinder oder weiß der Geier wer sind, ne? Geschwister.
Also ich weiß, es geht hier heute um sexuelle Orientierung und nicht um sexuelle Identität. Und trotzdem finde ich dieses Thema mit zum Beispiel der Transidentität, es passt hier halt sehr gut rein, weil ich zum Beispiel durch ein Familienmitglied, was lange Zeit gedacht hat, trans sein zu können und diese Journey so ein bisschen durchgemacht hat und jetzt von sich halt weiß, dass sie genderfluid ist, dadurch halt auch auf zum Beispiel das Thema Pansexualität gekommen bin. Also ich wäre auf diese sexuelle Orientierung nie aufmerksam geworden oder wahrscheinlich nicht früher und auch nicht so intensiv, wie durch halt eben diese Person, als sie eben dieses Thema mit der Transidentität als Fragezeichen für sich halt irgendwie verfolgt hat. Und jetzt habe ich irgendwie verloren, wo ich hin wollte.
Du wolltest zumindest erwähnt haben, dass dieses Thema ganz allgemein im Raum steht, dass man sich meist erst mit Dingen beschäftigt, wenn man eine Betroffenheit hat. Und bei dir war diese Betroffenheit mit der Transsexualität.
Ja, richtig. Ja, genau. Das heißt also, wenn zum Beispiel meine Verwandte nicht dieses Thema mit dem Trans für sich verfolgt hätte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht so in dieses Game eingestiegen mit Queerness, mit dem Gendern etc. pp. Und ich habe da bei mir selber auch gemerkt, ich habe vorher, das hatten wir ja letztens auch erst besprochen, ich habe vorher bei dem Thema Trans zum Beispiel, wo das immer mehr in die Medien gekommen ist, immer mehr darüber offen gesprochen wurde, da habe ich auch noch gedacht so, ach ja, das ist doch wieder nur ein Trend. Trend im Sinne von Trend für die Medien und das ist bald wieder totgeschwiegen und es ist jetzt für ein Jahr vielleicht irgendwie wichtig, darüber zu reden und dann finden es auch andere Menschen halt gar nicht mehr so spannend und identifizieren sich irgendwie auch nicht mehr damit. Was da aber hinter steckt, was da für ein, also wie wichtig das ist, dass das nicht einfach nur wie, weiß ich nicht, eine neue Sommerkollektion oder sowas ist, was ja letztendlich ein Trend ist, sondern dass das wirklich was Identitäres und Lebensentscheidendes ist. Das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, weil ich mich mit der Thematik gar nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe vorher, glaube ich, auch noch nie diesen Begriff Trans gehört oder gewusst. Ich habe am Anfang tatsächlich auch fälschlicherweise gedacht, dass es was mit Travestie zu tun hat, weil es sich begrifflich sehr ähnlich anhört und habe gedacht, dass das halt irgendwie in diese Szene halt irgendwie reingehört und habe es deswegen halt auch so abgetan. Und in dem Moment, wo meine verwandte Person angefangen hat, davon zu sprechen, dass sie glaubt, selber trans sein zu können und total unsicher mit sich ist und gar nicht weiß, wohin und co. Und dieser Mensch war zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch sehr, 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 sehr jung, wo ich auch gesagt habe, boah, super schwierig, das in deinem Alter überhaupt zu sagen, hat für mich die Türen aufgemacht, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise noch einen Schritt vorher. Ich musste mich entscheiden, gehe ich jetzt diesen Weg weiter und sage, das ist so ein kleines Schächtelchen, das packe ich beiseite und spreche es auch anderen Menschen ab und sage, mach dich jetzt mal nicht wichtiger, als du bist und bin total beleidigend und herabwürdigend. Oder entscheide ich mich für den anderen Weg, der natürlich viel, viel aufwühlender und auch wahrscheinlich komplizierter sein könnte,
ja, klar,
weil ich mich mit internalisiertem Hass und Co. ja erstmal selber konfrontieren muss, mhm, um zu lernen, dass da Lebensexistenzen sind, die ich bis dahin nicht verstanden habe und wo ich, wie gesagt, halt auch beleidigend hinterher war.
Ja.
Und ich habe mich eben genau für diesen Weg entschieden, weil ich nicht wollte, dass sich dieser Mensch, meine verwandte Person, in meiner Gegenwart unwohl und unsicher, mhm, fühlt. Weil das ist, glaube ich, so das, was für mich das Schlimmste im Leben sein könnte, dass sich Menschen um mich herum unsicher fühlen, weil ich ihnen ihre Lebensrealität auf irgendeine Art und Weise abspreche.
Ja.
Sei es durch die eigene Identität, sei es durch die Bedürfnisse oder die Vorlieben, die man, weiß ich nicht, Hobbys und Co. Mhm. irgendwie hat,
mhm,
weil ich mich darüber zum Beispiel lächerlich mache.
Ja.
Und es ist das Schönste gewesen, als ich ein paar Jahre später, ja, es war so ein Nebensatz von der Person, dann gesagt bekommen habe, ja, bei dir fühlt man sich immer so sicher aufgehoben.
Mhm.
Das war das Schönste, dass man mir irgendwie hätte sagen können, mhm, und für mich natürlich auch eine Bestätigung in die Richtung, dass ich mich auch in eine Richtung entwickelt habe, die absolut richtig war und die ich auch niemals irgendwie, ja, bereuen würde oder so, wo ich sagen würde, ja, es ist ein natürlicher und auch ein verständlicher Weg gewesen. So geht's vielen. Aber man hat halt eben diesen Moment der Entscheidung und die, die sich dann halt eben für den anderen Weg entscheiden, die tun mir halt tatsächlich leid. Weil ich mich, absolut, da dann frage, wieso, weshalb, warum? Was geht in dir vor, dass du das so sehr ablehnst, dass du dich nicht damit konfrontieren möchtest?
Es ist vor allen Dingen auch der Punkt, also ein Punkt, den ich niemals werde nachvollziehen können. Wie kann ich von irgendeiner Sache so überzeugt sein, dass mir das Wohl eines geliebten Menschen, den dieses Thema betrifft, scheißegal ist?
Ja.
Wie sehr kann ich diesen Menschen dann wirklich lieben? Das, ja, ist die Frage, die man sich wirklich an dieser Stelle immer wirklich stellen sollte,
ja,
meiner Meinung nach. Weil egal, wie ich grundsätzlich eingestellt bin, wenn mein Kind zu mir ankommt und sagt, ich bin halt queer in irgendeiner Form oder ich bin trans oder wie auch immer, dann sollten Eltern ihr Kind in den Arm nehmen und sagen, ich liebe dich, egal wie du bist. Und ich setze mich wegen dir und führe dich mit diesem Thema auseinander, um dich besser verstehen zu können.
Ja.
Ich habe mich vorher noch nie damit beschäftigt, ich habe es vielleicht abgelehnt oder mich drüber lustig gemacht, keine Ahnung, aber ich setze mich jetzt damit auseinander, weil ich dich liebe.
Mhm.
Punkt. Und ich akzeptiere, wer du bist.
Mhm.
Nur so sollten Eltern reagieren.
Ja.
Wenn man anders reagiert, dann hat das definitiv nichts mit Liebe zu diesem Menschen zu tun.
Nee.
Da kann man ja erzählen, was er möchte. Und ja, es ist ja nicht so, dass, ich finde das schön, dass du das so erwähnst, weil bei mir ist es ja auch so, ich musste mich mit diesem Thema Transsexualität zum Beispiel auch erst auseinandersetzen, um es verstehen zu können.
Mhm.
Und habe natürlich auch gewissen Punkten gegenüber am Anfang eine ablehnende Haltung gehabt, als ich Interviews gesehen habe mit 10 Menschen, die alle unterschiedliche Pronomen genutzt haben, wo ich so, mhm, dachte, wer soll sich das merken?
Ja.
Was soll das? Und
das
ich dann wirklich den Eindruck
hatte,
dass die sich erstmal alle nur wichtig machen wollen.
Ja.
Bis ich dann mit einer Freundin drüber gesprochen habe, die gesagt hat, naja, was ist halt die Lebensrealität von manchen und Co. Und ich mich dann erst dadurch mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich denke auch heute noch, es wäre sinnvoll, irgendeine praktikable Lösung zu finden, mit der eine Allgemeinheit gut umgehen kann, gar, mhm, keine Frage. Aber das Ding ist halt, es erstmal zu akzeptieren und erstmal zu schnallen, ey, das ist die Lebensrealität von einem Menschen, die muss nicht meiner entsprechen, aber ich habe sie zu akzeptieren, mhm, und zu tolerieren.
Ja.
Das ist erstmal so ein Punkt, wo ich ja auch erst hinkommen musste. Das muss ich auch erstmal lernen.
Ja.
Und ja, es ist halt wie mit Queerness an sich, ne? Wie mit sexueller Orientierung, über die wir heute sprechen. Sexuelle Orientierung suche ich mir nicht aus. Ich werde so,
ja,
geboren. Das,
ja,
ist wissenschaftlich belegt. Durch Jahrzehnten von Studien. Genau aus diesem Grund gibt es diesen Ida Hobbit am 17. Mai,
mhm,
was der quasi für die queere Community wie so eine Art Feiertag ist,
mhm,
dafür, dass halt Homosexualität im Jahr 1990 war es, glaube ich, gewesen, von der WHO nicht mehr als Krankheit gelabelt wurde, sondern, mhm, als eine ganz normale, natürliche sexuelle Ausprägung. Und der einzige Grund, warum auch das Thema Transmenschen seit Jahren so im Fokus ist, ist nicht der, dass einfach die Welt so tolerant geworden ist und so toll geworden ist und keine Ahnung was, oder weil jetzt überall Wokeness herrscht oder sonst irgendwelches dummes Gelaber. Sondern es liegt einfach daran, dass die WHO 2018 bei Transmenschen genau dasselbe dann festgelegt hat. Aufgrund von wissenschaftlichem Konsens wurde nämlich dann beschlossen, dass Transidentitäten keine psychische Störung sind, sondern dass das ganz normale Geschlechtsidentitäten sind.
Mm.
Und wenn man sich Interviews anguckt von Biologen oder irgendwelchen Menschen, die diese Themen studieren, die dort dran arbeiten tagtäglich, sich, mm, bis ins Letzte damit spezialisieren. Jeder Mensch, der damit zu tun hat, schnallt irgendwann, dass Geschlecht weit über das hinausgeht, was an uns rumbaumelt oder nicht rumbaumelt.
Exactly.
Und Geschlechtsidentität eben ein wichtiger Teil davon ist. Und wenn man sich geschichtlich anguckt, wie Transsexualität oder alles, was nicht in dieses Zwei-Kästchen-System, dieses Binäre passt, ausgerottet wurde von Kolonialisierung und Co. Da mache ich jetzt hier mal, ne, ich wollte es nur angeschnitten haben, das Fass lassen wir jetzt zu. Aber genauso ist das mit ganz, ganz vielen Themen. Und wenn man das erstmal begriffen hat und erstmal angefangen hat zu sehen, dass viele Dinge, die für uns normal sind, deswegen normal sind, weil es irgendwelche Leute gibt, die uns sagen, so und so, das hat normal zu sein. Und wir müssen uns da reinquetschen.
Und darf ich genau da kurz mal reindrängen?
Ja.
Du hast es vor 20 Sätzen angesprochen, nämlich auch mit diesem, ne, im Fernsehen mehrere verschiedene Menschen und ganz viele Pronomen und man ist überfordert und wie auch immer. Mhm. Erinnert mich an das Gleiche, was ich eben angedeutet habe, wenn man Transmenschen dann zum Beispiel sprechen hört oder wie auch immer, so dieses, oh ja, die machen sich ja gerade wichtig.
Mhm.
Ist mir gerade aufgefallen, wie ekelhaft dieses Denken eigentlich ist und was das über uns als Gesellschaft aussagt, dass wir, wenn eine Minderheit anfängt, sprechen zu können, sich eine Bühne holt, endlich mal das Ruder ergreift, dass wir nichts anderes, Besseres zu tun haben, als da zu sitzen und zu sagen, wieso macht ihr euch jetzt wichtig?
Richtig.
Weil sie sich ein Krümel vom Kuchen nehmen.
Mhm. Und weil sie die Rechte einfordern, die für die anderen Standard sind.
Das ist der Krümel, den ich gerade meinte.
Genau.
Ne? Krümel.
Das ist der Punkt.
Ganz, ganz dickes Anführungszeichen, ja. Krümel. Ja. Ne?
Und by the way, an dieser Stelle einen ganz kurzen gesellschaftspolitischen Exkurs. Dieses Thema, was von der WHO dann aufgemacht wurde, hat dafür gesorgt, dass Menschen sich online getraut haben zu zeigen, ich bin trans.
Ja.
Und darunter gibt es natürlich auch Menschen, die das total krass darstellen oder sich dann wirklich in den Mittelpunkt rücken oder aufgrund irgendwelcher narzisstischen Ausprägungen und Co. Dinge tun, wo ich auch so denke, finde ich jetzt auch nicht so geil im gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema, was du da tust und schadet deiner Community eher, als dass es ihr nützt.
Mhm.
Und ich finde es zum Beispiel auch spannend, dass es auch in der queeren Community ganz, ganz viele Menschen gibt, die transsexuelle Menschen ablehnen, obwohl transsexuelle Menschen diejenigen waren, die auch Schwulenrechte mit erkämpft haben. Gibt es heute viele Schwule, die das ablehnen. Finde ich crazy. Finde ich absolut crazy. Ich finde es undankbar. Ich finde es auch total kurz gedacht, mal davon abgesehen.
Ich finde ganz kurz, man merkt es sowieso, egal in welcher Community, ob es jetzt die Veganismus-Community ist oder zum Beispiel jetzt eine queere Community, irgendwie zerbeißt die sich ständig selber.
Ja, weil es immer irgendwelche Menschen gibt, die dann irgendwas nicht akzeptieren wollen.
Ja.
So. Und wo ich immer so denke, okay, wie wäre es, wenn wir uns als Gesellschaft, und ich glaube, davon sind wir in den letzten Jahren durch diese Bubble-Bildung, durch alles, was wir so kennen von Medien und Co., Social Media, bla. Ich glaube, wir sind dem so entrückt, einfach miteinander zu reden, miteinander zu sprechen
und einander zuzuhören. Zuzulassen.
Genau, und auch Sachen nebeneinander stehen lassen zu können.
Richtig. Und ja auch mal Dinge auch einfach mal aushalten zu können.
Ja.
Das ist ja auch, Koexistenzen war mein Wort des Jahres letztes Jahr und das wird es auch dieses Jahr, glaube ich, wieder sein. Ambivalenzen und Koexistenzen. Du, es kann halt nicht immer nur die eine Richtung geben.
Ja.
Und genauso ist es bei sexueller Orientierung, bei sexueller Identität, bei deinem Ernährungsverhalten, bei allem Möglichen in einem Leben.
Mhm.
Es ist halt nun mal nicht schwarz-weiß. Es ist so simpel und auch so floskelig, aber es ist halt nun mal eben so. Und wenn da Dinge passieren, die unbequem sind, darfst du die auch einfach mal aushalten. Natürlich musst du einordnen, war das jetzt herabwürdigend, war das menschenunwürdig, war das respektlos etc. Aber das ist wieder eine ganz andere Tür. Und ganz oft hast du aber in diesen Communities, dass dann zum Beispiel beim Thema Veganismus, ich weiß, wir driften hier gerade so ein bisschen ab.
Wir driften ganz schön ab, ja.
Aber dass du dann bei diesem Thema zum Beispiel dann hast, jemand, der ihn nicht so auslebt, wie du es als richtig empfindest.
Ja.
Und das kannst du bei Homosexualität, bei Heteronormativität, bei allem Möglichen ja sehen. Sobald du es anders machst als jemand anders, bist du nicht richtig.
Ja.
Oder machst du es nicht richtig. Und dann gehörst du auch nicht in diese Community rein.
Und das ist halt Bullshit.
So, ich wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, ich würde jetzt mit auf den CSD mitkommen.
Mhm.
Ich glaube, ich wäre niemand, ich weiß, ich bin Ally. Ich bin nicht 100.000-prozentiger Teil dieser Community in dem Sinne. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem mich auch nicht so bunt machen.
Mhm.
Einfach, weil ich das nicht bin.
Mhm.
Und trotzdem kann diese Community, dieses queere Verständnis ja trotzdem bunt bleiben. Heißt es denn trotzdem, dass ich jetzt kein Ally mehr sein darf, nur weil ich mich nicht als bunt verstehe oder mich bunt schmücken mag? Nein. Das ist das, was ich meine, mit Dingen auch einfach mal aushalten zu können. So, also es geht halt nicht immer alles nur in eine Richtung.
So ist es.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, aber ich habe mir sowas schon fast gedacht, weil diese Themen wie zum Beispiel Transidentität und sexuelle Orientierung, dadurch, dass es halt queere Themen sind, geht es halt sehr nah aneinander her oder es ist schwer, voneinander komplett trennen zu können.
Ja.
Und deswegen, wie gesagt, ich habe es keine Ahnung, eben ja schon mal angesprochen, es sind zwei unterschiedliche Schubladen.
Ja.
Identität ist was anderes als eine Neigung oder eine Prägung und dementsprechend ist zum Beispiel Transsein nicht das gleiche wie sich auf erotischer Ebene von irgendwas angezogen zu fühlen oder so.
Und an der Stelle ist mir auch ganz wichtig, euch da draußen zu sagen, wir sind definitiv keine ExpertInnen für das Thema Transsexualität.
Nein.
Wir sind nicht Allies. Davon betroffen, wir sind Allies, was das angeht, aber wenn euch das Thema wirklich interessiert, dann konsumiert doch einfach mal Content von betroffenen Menschen. Hört diesen Menschen zu, lernt ihre Lebensrealität kennen. Und ich finde es viel wichtiger, sich mit der Lebensrealität dieser Menschen auseinanderzusetzen, als sich Videos über diese Menschen anzugucken. So, weil das ist ja das, was viele gerne machen an der Stelle. Egal, um welches Thema das geht. Und Betroffenen zuhören macht einfach mehr Sinn.
Absolut. Das ist ja auch genau das, was ich zum Beispiel am Anfang der Folge ja auch, also wo wir Skriptbesprechung und sowas gemacht haben. Diese Folge, natürlich kann ich da auch ganz viel Senf von mir mitzugeben, aber dadurch, dass ich im Prinzip mich momentan eher als Ally eben label, finde ich auch, dass hier gerade meine Bühne nicht ist, um zum Beispiel über Pansexualität zu sprechen. Mhm. Ne, das ist etwas, das ist von dir, das ist deine sexuelle Orientierung und da kommen wir ja jetzt auch gleich zu, aber in so vielen Lebensbereichen finde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, hypothetisches Konstrukt, mir würde angeboten werden, auf irgendeiner queeren Veranstaltung auf der Bühne irgendwas zu sprechen, um über ein Thema aus der queeren Community zu sprechen, dann würde ich erstmal fragen, warum soll ich das machen und nicht jemand, der aktiv davon betroffen ist?
Ja.
Weil ich gehöre dann nicht auf diese Bühne, wenn es jemanden gibt, der viel, viel besser darüber sprechen kann, weil ich finde, man muss das unterscheiden. Natürlich darfst du als Ally dich immer laut machen und stark machen, aber du musst auch wissen, wann du einen Schritt zurückzutreten hast. Und das können ganz viele nicht.
Das ist wahr. Raum geben einfach und Raum lassen, anstatt sich ständig Raum zu nehmen.
Richtig, ja. Aber kommen wir doch jetzt einmal dazu. Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass du als Teenager schon in einer ziemlich homophoben
Umgebung
groß geworden bist, viel damit konfrontiert warst. Ich denke, das geht vielen von uns so. Also ich auf jeden Fall. Homophobie, das ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, was ich unter dem Begriff damals nicht kannte. Aber ich kenne die Sprüche und auch das Verhalten dahingehend. Deswegen ist leider Gottes irgendwie nichts Neues.
Ja.
Aber wie war denn von da ausgehend so dein Weg, dass du heute sagen kannst, du weißt, dass du queer bist und dass du pansexuell bist?
Mein Weg war sehr, sehr lang und sehr, sehr von Umwegen geprägt tatsächlich. Also dadurch, dass ich halt der Überzeugung war, ich bin ja heterosexuell und Schwulsein ist ja eklig oder alles, was in die Richtung geht. Wenn Männer sich küssen, ist das und Co. Also ich habe mich mit dem Thema nie wirklich auseinandergesetzt. Ich habe einfach irgendwann meine ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt in Beziehungen mit Frauen und da dann gleich mit der ersten Sexualpartnerin den Punkt gehabt, dass sie gerne unterschiedliche Praktiken mit mir ausprobieren wollte, die sie spannend fand und ich war da total offen für und fand halt viele Praktiken, die wir gemacht haben, richtig cool und die haben mir Spaß gemacht, die fand ich schön. Und bei einigen davon war ich dann hinterher so, aber wenn ich jetzt auf das und das stehe, könnte ich dann nicht vielleicht auch auf Männer stehen und so weiter und so fort. Und dieser Gedankengang ist dadurch überhaupt erstmal aufgegangen.
Mhm. Ne?
Und das war dann aber nie so ein omnipräsentes Thema. Also ich habe als Jugendlicher schon mal ein lesbisches Pärchen kennengelernt im Freundeskreis der Familie.
Mhm.
Und da war auch so dieses typische, und das finde ich auch aus heutiger Perspektive so scheiße, so dieses typische Männerdenken, ja, zwei Frauen zusammen ist ja hot, ne? So nach dem Motto, das kann ich akzeptieren. Viel mehr als zwei Männer, weil das ist ja nicht hot.
Also auch da ganz kurz der Einwand, lesbische Paare sind so krass sexualisiert.
Total.
Es ist so widerlich.
Total. Es ist eine eigene Pornosparte.
Ja.
Also von daher.
Ekelhaft. Also nicht ekelhaft, dass es sowas gibt, diese Pornosparten, sondern ekelhaft, dass es aufgrund von hetero Fantasien und diesem Exzessiven, dass es so sexualisiert und so, weiß ich nicht, war. Schlimm.
Ja, es ist halt spannend, dass es einfach für krass heterosexuelle, maskuline Männer voll okay ist, wenn zwei Frauen sich küssen oder mehr miteinander sexuell machen.
Mhm.
Aber die sollen dann bitte trotzdem nur auf Männer stehen.
Ja.
Merkst du selbst, ne? So, also passt irgendwie nicht so ganz.
Fetischisiert, so war, glaube ich, der Begriff, der mir gerade fehlte.
Ja, genau.
Und das finde ich eklig.
Ja. Ja,
genau,
das ist halt kringe.
Ja, lass sie doch einfach mal bitte nur sein.
Richtig, ja. Aber an der Stelle, wie gesagt, ich habe dann mir damit oder darüber damals gar nicht große Gedanken gemacht, bis auf diese ersten sexuellen Erfahrungen, die ich da gesammelt hatte und Experimente, die ich da gemacht habe, die ich spannend fand.
Mhm.
Und irgendwann, als ich dann im Freundeskreis auch später einen schwulen Mann hatte, gleichaltrig. Und das erste Mal mit diesem Menschen in Berührung gekommen bin, war für mich von vornherein klar, ein Mensch wie ich. Da war dann dieses ganze Thema, mit dem ich geprägt wurde, hat überhaupt keine Rolle für mich gespielt zu diesem Zeitpunkt. Da war auch keine Homophobie da. Mhm. Das fand ich halt ganz spannend zu beobachten, dass keine Ablehnungshaltung grundsätzlich da war. Wie in meinem beruflichen Alltag bin ich auch Transfrauen begegnet, die dann ihren Namen geändert haben und Co. Es war für mich halt, okay, mache ich halt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt gehabt, aber ich konnte wenigstens akzeptieren, okay, ist halt eine Transfrau. Mhm. Punkt. Und die muss ich nicht hassen, muss ich nicht ablehnen und jetzt dumm machen oder keine Ahnung was.
Oder einen anderen Kollegen dahin schicken, weil man es selber nicht gebacken bekommt, weil man diesen Menschen nicht gegenübertreten kann oder so. Das ist halt
weird einfach. Und da hatte ich dann irgendwann das Erlebnis, dass nach längerer Zeit, die man sich so kannte und in dem Freundeskreis unterwegs war, ich plötzlich Träume hatte, wo ich mit diesen Menschen erotische Fantasien hatte in meinen Träumen. Ich dann so dachte, scheint dich ja doch irgendwie zu interessieren und scheinst du ja doch irgendwie spannend zu finden. Mhm. Und ich bin da dann aber auch wieder in eine heterosexuelle Beziehung gekommen. Und diese Beziehung hat halt viele Jahre angehalten. Das war dann diese langjährige Beziehung, die ich schon mal erwähnt hatte. Mhm. Dieser Freundeskreis war dann irgendwann nicht mehr durch Ortswechsel, Berufswechsel und. Und dann hatte ich mich mit dem Thema nie wieder auseinandergesetzt. Mhm. Bis ich dann irgendwann, nachdem dann diese Trennung gewesen ist, ich in diesen Depressionen war und ich sowieso mein ganzes Leben neu geordnet habe, ich dann irgendwann gemerkt habe, ich glaube, es ist sinnvoll, auch an der Stelle einfach mal hinzugucken. Mhm. Weil psychische Erkrankungen sind immer multifaktorisch. Das ist ja nie nur ein was einen beschäftigt. Mhm. Und viele Themen, die mich da beschäftigt haben oder die dafür gesorgt haben, dass es mir ging, wie es mir ging, hatte ich da ja schon durchforstet gehabt. Und eins der wenigen Themen, was ich da noch nicht angegangen war meine Sexualität. Mhm. Und ich bin halt in einer Kleinstadt aufgewachsen. Die Chancen, da jetzt auf jemanden zu treffen, der genauso gepolt ist wie ich, waren halt relativ gering. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mich, glaube ich, gar nicht getraut hätte, in diesem Umfeld einen Mann jetzt mal zu daten, um es auszuprobieren, ob das was für mich ist, ob ich das cool finde, ob ich das spannend finde. Und ich auch gar nicht weiß, ob ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, selbst Online-Dating und so, das sind alles Dinge, mit denen habe ich mich 2022 beschäftigt, als das für alle Menschen schon normal war. So war das für mich so das Novum. Ich gucke mir das jetzt mal an und schau mal, wie das ist. So, weißt du? Also ich war da echt late to the party einfach.
Absolut.
Und ich fand es halt wirklich super spannend. Bei meinem zweiten Klinikaufenthalt hatte ich halt eine echt coole Gruppe, richtig coole Menschen um mich rum, die alle super vielfältige Themen hatten und mit denen ich mich auch über sehr, sehr vielfältige Themen unterhalten konnte. Und mich hat das Thema Sexualität zu dem Zeitpunkt beschäftigt. Mich hat zu diesem Zeitpunkt auch das Thema Beziehungsmodelle beschäftigt, weil ich auch da ja schon gemerkt hatte, ne, dass ich da ein bisschen anders geprägt sein könnte als dieses stinknormale, heteronormative, monogame und Co.
Wer das noch nicht weiß, sollte vielleicht in die letzte Folge reinhören.
Genau, Folge Nummer 10. und auch da sind viele Gespräche gewesen in die Richtung und das hat mich dann echt bestärkt darin, das dann anzugehen, wenn ich in Hamburg bin. Mhm. Das war so, für mich war klar, okay, ich ziehe dieses Jahr noch nach Hamburg, ich muss aus meinem Umfeld raus. Mir war klar, ich möchte das ausleben und ausprobieren und habe dann erst angefangen, generell wieder zu daten, als ich nach Hamburg bin, um mich überhaupt mit fremden Menschen auszutauschen, des anderen Geschlechts. Bis ich mich dann irgendwann mal getraut habe, über diesen Schatten zu springen und den Mut zusammenzunehmen, zu sagen, okay, ich nehme jetzt auch Kerle mit rein in dieses Spektrum und schreibe halt mal mit Kerlen und guck mal, was dann passiert.
Guck mal, du sagst es, ich werde selber voll nervös.
Es war halt für mich, ich habe mich in dem Moment auch, es war halt super aufregend, wie ein Teenager gefühlt wahrscheinlich auch. Ne? Es war so dieses generell wieder Erfahrung sammeln mit Frauen, einfach da mich ausleben, ausprobieren, wieder meinen Spaß haben, zu merken, ey, wie sehr hat mir das gefehlt, einfach auch Körperlichkeit zu teilen und dann zu sagen, okay, ich schreibe mit Männern und man tauscht sich da aus und der Austausch ist wie mit einer Frau beim Daten, ähnlich. Muss man dazu sagen, wenn man mit schwulen Männern schreibt, da ist natürlich die Dating-Kultur je nach App auch nochmal ein bisschen anders. Ja. Ne? Also es gibt natürlich Apps, die halt nur für das eine Thema da sind. Da war ich auch erstmal voll überfordert mit. Und da habe ich auch gleich gemerkt, okay, aus der App muss ich wieder raus, weil passt halt nicht für mich. Ist nicht das, was ich möchte. Zumal ich dann auch in diesem ganzen Prozess des Datings da ein dickes Danke an, und ich möchte keine Schleichwerbung dafür machen, aber an OkCupid. Dort muss man ja seine sexuelle Orientierung angeben. What the fuck? Wie lang ist der Reiter?
Ja.
Und das war so das Ding, wo ich dann angefangen habe, okay, also 80-90% der Begriffe, die hier stehen, kenne ich noch nicht mal. What the heck? Ich muss das jetzt erstmal alles durchlesen und wissen, worum geht's hier. Und das war eine geile Journey und es war einfach cool, diese Begriffe zu lesen, auch bei anderen zu sehen im Profil. Ich meine, wir sind in einer Großstadt, hier ist alles viel bunter und viel vielfältiger. Mhm. Und Menschen trauen sich hier auch eher, diese Dinge in ihrem Profil zu schreiben.
Mhm.
Und da dann erstmal zu checken, okay, es gibt die Sexualität, die sexuelle Orientierung, dann gibt's noch das und das und jenes und so. Und dann war so bei mir dieses Ding, okay, ich hätte es prinzipiell mich als bi gelabelt, weil wahrscheinlich stehe ich auf Männer.
Mhm.
Muss ich halt nur ausprobieren.
Mhm.
Und dann habe ich es ausprobiert und habe dann halt das erste Date gehabt mit einem schwulen Mann und da dann ein unglaublich schönes Date gehabt, mega geile Gespräche und am Ende dieses Gesprächs gemerkt, ich habe unglaublich Bock, diesen Menschen jetzt zu knutschen.
Mhm.
Habe das angesprochen, wir haben uns geknutscht und beim Knutschen habe ich gemerkt, wow, fühlt sich genauso gut an, wie wenn ich eine Frau küsse.
Mhm.
Es war wirklich literally kein Unterschied bis auf die Gesichtsbehaarung.
Ja, ne? Und wahrscheinlich auch das Bild, was du dann hast, wenn du die Augen wieder öffnest.
Genau.
Dass da dann halt eben keine weibliche Person vor dir steht, sondern halt eben ein Mann.
So ist es. Und Das war dann halt für mich so das, wo ich gemerkt habe, das fühlt sich einfach gut und es fühlt sich normal und richtig an für mich. Und ja, das Date war so gut, dass wir dann auch den nächsten Schritt gegangen sind und auch dieser Abend war wunderschön und ab diesem Zeitpunkt hat man sich halt regelmäßig gesehen, um Spaß zu haben, um sich kennenzulernen und. Und ich habe dann auch noch mit anderen Männern geschrieben und irgendwann ist es auch da noch zu einem weiteren Date gekommen. Auch das fand ich in rein sexueller Hinsicht voll schön und voll normal. Es hat sich für mich alles angefühlt, wie mit einer Frau zu schlafen, nur dass der Körper halt anders ist.
Exactly.
Und das war's.
So rein Hard-Fact-mäßig betrachtet, ist es das ja auch dann.
Genau. Und das war halt so spannend zu erleben und zu merken, cool, ich muss mit einem Menschen quasi einfach nur Gespräche führen und diesen Menschen kennenlernen und wenn da dann so die Vibes passen, ist mir vollkommen egal, was das für ein Geschlecht ist. Und da hat es dann angefangen, Klick zu machen bei mir. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, das Thema Transmenschen und so findest du ja auch spannend. Und wenn dich grundsätzlich das Geschlecht eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, bist du dann wirklich bisexuell?
Hm.
Oder bist du nicht vielleicht sogar dieses andere Wörtchen, was für mich ganz neu war, pansexuell? Mhm. Pan heißt nichts anderes als alles.
Mhm.
Bi ist halt zwei.
Genau. Ne? Geschlecht ist nicht spezifisch. Das
genau.
Also geschlechtsunspezifisch.
Richtig. Und auch da für alle, die jetzt zuhören und das noch nicht wissen, auch in der bisexuellen Community, die Bi-Flagge hat ja nicht nur zwei Farben, die hat auch drei. Also auch bisexuelle Menschen können auf inter- und auf transgeschlechtliche oder Transgender-Menschen stehen.
Mhm.
Der Unterschied zwischen Bi und Pan ist an der Stelle wirklich dieses eine Pünktchen, dass man als pansexueller Mensch sagen kann, dass mir grundsätzlich wirklich vollkommen Schnuppe ist, welches Geschlecht oder welches Gender vor mir sitzt, ein Mensch. Mir geht es um den Menschen.
Ja.
Wenn es mit dem Menschen Klick macht, kann ich auch diesen sexuellen Part wahrnehmen.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, dass es halt, wenn ich das jetzt auch bei dir richtig verstanden habe, dieses Identitäre ist, dass du beim Bi-Kontext auch durchaus zum Beispiel Transmenschen mit einbeziehst, aber dass du zum Beispiel, es gibt ja auch Transmenschen, die dann nicht binär zum Beispiel sind oder sich nicht binär identifizieren.
Genau.
Und das wäre dann aber zum Beispiel wieder was Pansexuelles.
Nicht zwingend.
Okay.
Also selbst die bisexuelle Community gibt es genügend Menschen, die sagen, mir ist auch das Geschlecht grundsätzlich nicht so super wichtig, aber schon sehr wichtig, dass ich entweder nur eine Frau oder nur einen Mann vor mir habe. So, also die Tendenz ist da einfach größer.
Ja, also
und
ihr merkt,
es ist nicht einfach.
Wollte ich gerade sagen, ihr merkt, es ist alles meistens so fluid, dass es gar nicht so hart voneinander zu trennen ist und deswegen ist es wahrscheinlich auch so verwirrend mit den sondern mit den sexuellen Orientierungen.
Richtig. Und das ist auch für mich tatsächlich immer wieder noch verwirrend, weil ich ja auch selber noch am Erforschen des ganzen Themas war und bin.
Ja.
Aber von meinem Gesamtgefühl her, wenn ich das alles so an Begrifflichkeiten, was Sexualität und Co. angeht, wirklich so mich selbst einschätze, dann demisexuell ist zum Beispiel ein Begriff, der trifft auf Menschen zu, die nur dann eine sexuelle Spannung oder sexuelles Interesse für ihr Gegenüber empfinden können, wenn sie eine emotionale Bindung zu den Menschen aufgebaut haben.
Oh, das habe ich aber auch schon ganz oft gehört von ganz vielen.
Genau.
Ja.
Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich merke, ja, das trifft zu einem echt guten Prozentsatz auch auf mich zu. Ne?
Und weißt du, was das Spannende ist? Ich habe es tatsächlich am meisten von Heteros gehört.
Ja.
Und das finde ich so spannend, weil Heteros dann wahrscheinlich gar keine Ahnung davon haben, dass es das überhaupt gäbe.
Genau.
Also, dass das etwas mit der eigenen sexuellen Orientierung zu tun haben könnte und dass das nicht einfach nur ein Kink ist. Also im Sinne von, ja, ich brauche das halt, sondern dass das alleine schon für sich eine sexuelle Orientierung sein kann.
Ja, dass es ein Teil der sexuellen Orientierung ist.
Ein
also
Teil.
Du hast quasi hetero, bi, pan, keine Ahnung was. Und das demisexuell ist wie so ein Add-on.
Ah,
das kannst du doch mit in den Warenkorb schmeißen.
Nehmen wir mit.
So. als genauere Definition des Ganzen. Ja. Ne? Du kannst ja wirklich alles, wenn du Dinge wissenschaftlich betrachtest, kannst du alles bis aufs kleinste Detail auseinandernehmen. Mhm. Das ist ja genau das, was in jedem Arbeitsbereich passiert. Das ist genau das, was in jedem Fachbereich passiert. Mhm. Es gibt Spezifikationen und demisexuell ist einfach nur ein weiteres Wort, um eine gewisse Eigenschaft von Sexualität mit zu beschreiben.
Ja, aber wie gesagt, es bleibt für mich halt gerade dieser spannende Gedanke, dass ich das immer nur von Hetero-Menschen gehört habe und nicht ein einziges Mal ein Hetero demisexuell gesagt hat.
Genau.
Oder es als solches benannt hat.
Ja.
Also manchmal ist das ja auch ganz normal, dass man in einem Gespräch ist und dann die sexuelle Vorliebe erklärt, als zum Beispiel den Oberbegriff zu nennen. Aber trotzdem kommt es ja häufiger auch mal vor, dass man das vielleicht dann so einleitet, das Gespräch, und dann im Nachgang oder im Nebensatz oder sowas dann halt fallen lässt, sowas wie, ja, also ich bin halt demisexuell. Ne? Also dass man das ja dann irgendwie doch nochmal irgendwie dann so labelt. Und das ist mir noch nie. Und ich habe es, wie gesagt, von so vielen heteronormativen Menschen gesagt bekommen und nicht einmal kam das mit dazu.
Wahrscheinlich, weil diese Menschen den Begriff dazu einfach noch nie gehört haben. Ja, das ist ja wie mit ganz vielen Dingen.
Ja, und da, das ist ja das, worauf ich hinaus möchte, dass gerade wenn du dich eben einfach nur als hetero labelst, denkst du ja nicht weiter drüber nach. Du passt ja ins gesellschaftliche Bild und du kommst vielleicht auch selber gut klar im Alltag, auch in deinem Sexleben, in deinem Datingleben, wie auch immer. Du hast keinen Anlass, darüber nachzudenken, wie das Spektrum für dich noch aussehen könnte. Also warum solltest du dich damit auch auseinandersetzen?
Genau, so ist es. Und der Punkt, woran ich dann halt auch diese Pansexualität an sich irgendwann wirklich festgemacht habe, war auch im Dating-Kontext und dann auch im Beziehungskontext, dass ich halt einfach auch Beziehungen dann geführt habe mit Menschen, die halt nicht binär waren. Mhm. Weiblich gelesen, aber nicht binär. Mhm. Und ich fand es auch spannend, als ein Mensch, der sehr, sehr sensibel ist, sehr hochsensibel ist, sehr gut mit anderen connecten kann, fand ich auch in diesem Kontext super spannend, diese Unterschiede einfach zu merken zwischen einem rein heterosexuellen Menschen, der mir gegenüber ist, oder einem rein schwulen Menschen oder einem nicht-binären Menschen. Der, also das ist ja nicht-binär, ist ja wieder Gender, ne? Geschlechtsidentität. Aber auch da dann zu merken, dass ich dann beispielsweise eine weiblich gelesene Person vor mir habe, wo dieser Switch zwischen Frau und Mann und allem, was dazwischen sein könnte, richtig spürbar war, auch im sexuellen Kontext. Mega interessant. Total spannende Erfahrung.
Ja.
Und da dann halt zu merken, okay, ich glaube, auf mich trifft das mit dem Pan eher zu, als das mit dem Bi. Deswegen würde ich mich selbst so labeln und so identifizieren und sagen, okay, meine sexuelle Orientierung geht in die Richtung. Genau, das ist quasi meine Journey mit dem Thema. Und aufgrund dessen, dass ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe und auch mit meiner mentalen Gesundheit viel auseinandersetzen musste, ist das ja auch ein wichtiger Punkt, warum wir heute darüber reden. Und ich finde es halt so spannend, dass so viele Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren gedatet habe, die ich kennengelernt habe oder die ich als Freunde gewonnen habe, wie auch immer, mit ganz, ganz vielen Gespräche hatte, wo auch das Thema sexuelle Orientierung, egal welches Alter man hatte, ob die Person 30, 40, 50 war, hier und da dann doch auch so ein Berührungspunkt war, wo drüber nachgedacht wurde. Also entweder konnten manche Menschen klar sagen, ja, ich bin hetero oder ja, ich bin schwul oder weiß der Geier was oder bi. Aber es gab eben doch auch viele Personen, denen ich begegnet bin, gerade weibliche Personen oder weiblich Gelesene, die dann halt schon so gesagt haben, ja, also ich habe mich bisher mal als hetero gedeutet, aber während wir so drüber sprechen, kommt mir ja so ein bisschen so der Gedanke, da könnte vielleicht auch das Interesse in eine andere Richtung da sein. Und eine dieser Personen sitzt zufällig neben mir. Geile Überleitung. Genau, und das finde ich halt so spannend zu merken, einfach, dass wirklich, und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, je offener mein Umfeld ist, und je offener ich über Themen nachdenken darf, über Themen reden darf, desto eher kann ich auch mich selbst hinterfragen, zu mir finden.
Guck mal, ich bin ja schon am Headbang.
Total,
ich richtig so sehr Headbang. Zustimme.
Finde ich sehr gut. Heavy Metal. Ja, wie ist denn deine Journey so zu diesem Thema?
Es ist tatsächlich eigentlich genau damit aufzumachen, dass ich, je mehr ich mich mit diesem queeren Community-Kontext auseinandergesetzt habe als Ally, also einfach nur um Verständnis für diese Bubble und für diese Lebensrealitäten zu bekommen, auch immer mehr darüber nachgedacht habe, könntest du nicht selber in irgendeiner Art und Weise auch betroffen sein, weil ich Verhaltensweisen von mir als Teenager und auch verschiedenste Gedankenexperimente von mir einfach mal hinterfragt habe.
Ja.
Weil ja, du hast das mit dem Thema Träumen angesprochen und wir haben ja auch schon häufiger darüber geredet, dass Träume nicht immer unbedingt eine Bedeutung oder die sind nicht immer so deep, wie wir manchmal annehmen.
Genau.
Aber wenn bestimmte Träume immer und immer wiederkehren, dann könnte man schon davon ausgehen, dass sie irgendwas mit unserem Unterbewusstsein zu tun haben und in irgendeiner Art und Weise doch ein relevantes Thema für uns sind. Und ich habe so oft queere Sexträume gehabt, wo ich irgendwann dann halt auch gedacht habe, okay, das ist jetzt so oft, das ist jetzt nicht einfach nur, weil du vielleicht dich gerade mit den Themen auseinandergesetzt hast, weil das darf man auch nicht vergessen. Häufig träumen wir auch einfach von Dingen, die wir am Abend vorher irgendwie noch
voll
thematisiert haben.
Das ist ja mein Thema die letzten Wochen. Egal, was wir an Film oder Serie abends gucken, ich träume die Nacht davon.
Ja, du bist ja auch ganz oft linked, ne?
Oh, crazy.
Genau, also wie gesagt, da darf man gerne differenzieren und aber auch, wie gesagt, sein Bauchgefühl halt nicht außer Acht lassen, weil ich mir halt schon die Frage gestellt habe, natürlich ist es ein Fetischisieren Deutsch von lesbischen Verhaltensweisen im Sinne von Intimität gewesen, wenn du als Teenager angefangen hast, mit deiner besten Freundin vor irgendwelchen Jungs rumzuknutschen. Das hast du dann aber irgendwann nicht mal nur gemacht, wenn irgendwelche Jungs mit dabei waren, sondern das habt ihr einfach auch mal so gemacht, wenn ihr witzig sein wolltet. So, weil wir sind ja so offen und so wild. Teenager halt. Und exakt dieselbe Freundin hat tatsächlich dann im Erwachsenenalter, genau wie ich, dann irgendwann auch diese Gedanken gehabt, so, ja, naja, also kann das nicht vielleicht irgendwie doch sein, dass wir eine bisexuelle Polung irgendwie haben? Ich, du, also getrennt voneinander, zusammen, alle miteinander, keine Ahnung.
Und ich habe Bilder im Kopf.
Ja, du, ich weiß, also ganz ehrlich, ich glaube wirklich, wäre das früher ein Thema gewesen mit als Teenager, du, da wäre auch ordentlich was in der Kiste gelaufen, das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Aber als Erwachsene tatsächlich zur gleichen Zeit ähnliche Fragen halt gestellt. Und wenn dann auch deine beste Freundin anfängt, darüber nachzudenken, das ist, ne, du hast wieder jemanden, der da irgendwie mit betroffen ist und man redet öfter drüber. Und bei mir war dann eben das Ding, dass ich tatsächlich Bisexualität auch zu dem Zeitpunkt und auch heute immer noch sehr oft eher damit verstehe, dass es halt eben Cis-Mann, Cis-Frau ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass das gar nicht damit zu tun hat, dass das mein Weltverständnis ist, sondern dass mein Kopf noch von der Vielfalt überfordert ist.
Ja.
Und es für meinen Kopf jetzt gerade einfach noch sehr überwältigend ist, überhaupt diesen Gedanken zuzulassen, dass ich nicht stumpf hetero-cis bin. So, weil cis-weiblich absolut, da gehe ich mit. Ich habe mit meinem Geschlecht noch nie irgendwie gehadert oder da irgendwie gedacht, das könnte fluid oder sowas sein. Aber mit meiner sexuellen Orientierung, da ist in den letzten Jahren schon doch ein bisschen stürmischer gewesen, sagen wir mal so. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich dem überhaupt mal nachgehen sollte, weil ich nicht unbedingt so ein Bedürfnis danach habe, dem wirklich nachgehen zu müssen. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem Thema Autismus vergleiche, da habe ich richtiges Bedürfnis hinter. Das merke ich, das ist wie so ein innerer Antrieb. Und bei dem Thema Bisexualität, also zum Beispiel meine Frau zu daten, klar hast du da auf der einen Seite überfordernde Gedanken, ähnlich wie bei dir. Es ist ganz viel Aufregung, ganz viel Unsicherheit. Und ich habe auch in meiner Ausbildungszeit eine queere Person in einer Gruppe gehabt, wo dann auch solche Themen gefallen sind, wie dass zum Beispiel, wenn du jetzt bestimmte queere Apps zum Beispiel nutzt oder nur in dieser Bubble dann irgendwie dann datest, dass ganz oft dann da auch zum Beispiel so Menschen wie ich, also die theoretisch gesehen hetero sind, da dann irgendwie reinkommen und das wie so ein Spaß-Entdeckungstool dann irgendwie für sich entdecken. Und das geht halt nicht.
Richtig.
Also klar, wenn du auch das wieder offen von Anfang an kommunizierst und sagst, du möchtest experimentieren, du möchtest dich irgendwie ein bisschen erforschen, ist wieder was ganz anderes, als irgendwie ja eine sexuelle Idee oder irgendeinen Fetisch halt auszuleben. Weil dafür sind queere Menschen nicht da.
Genau, das ist mir an der Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig zu betonen. Also bei mir war auch in diesem ganzen Dating-Kontext von vornherein klar, dass ich kommuniziere meinem Gegenüber, dass schwul ist in dem Fall, dass ich da noch keine Erfahrung habe auf der Ebene, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es so ist, aber ich noch keine Erfahrung habe.
Ja.
Und das war auch für einige schwule Männer ein Grund zu sagen, nee, dann date ich dich nicht. Und das ist voll fein.
Und das ist vor allem wichtig.
Und das ist wichtig und richtig.
Ja.
Und noch viel wichtiger ist, wenn ihr merkt, dass euch das Thema interessiert oder ihr das bei euch selbst hinterfragt, kommuniziert das offen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Queere Menschen wir sind einfach kein Experiment. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle. So. Und deswegen ist auch dieses Ding mit I kissed a girl and I liked it von Katy Perry von den Textzeilen her halt einfach riesengroße Grütze, wenn man sich den Text mal durchliest. Ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, bis ich das erste Mal diesen Text richtig gelesen habe und dachte so, das ist richtig kacke, was sie da schreibt und was sie da singt.
Ja.
Einfach sich einen queer Menschen zu nehmen und es auszuprobieren und mit den Gefühlen dieses Menschen zu spielen, ist nicht okay, egal was für eine sexuelle Orientierung dieser Mensch hat.
Ja, Punkt. Richtig. Genau.
Nur nochmal als kleiner Einwurf.
Ja, Und das sind dann aber zum Beispiel Sachen, die mich extrem verunsichern, weil ich dann ganz, ganz viel Angst davor habe, was falsch zu machen in diesem Kontext.
Klar.
Und mich auch nicht so richtig traue. Also nicht richtig traue, weil ich Angst habe, einen Fehltritt zu machen und potenziell, ich will jetzt nicht sagen, in der Szene negativ aufzufallen, aber zumindest diesem Menschen, der queer ist und der alleine aufgrund seiner Queerness schon wahrscheinlich ganz, ganz viele Alltagsprobleme und Diskriminierung erfährt, dann auch noch im Dating schlechte Erfahrungen sammelt, weil da ein Fehltritt gemacht wurde, der potenziell zu verhindern gewesen wäre. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht macht mein Kopf es auch wieder größer, als es eigentlich ist, weiß es nicht. Und Glenn ist auf der anderen Seite natürlich auch so dieses, will ich das überhaupt?
Mhm.
Also, ich weiß es nicht, weil es ist...
Was kommt jetzt?
Es ist ja... Also ich weiß, für viele Menschen ist das wahrscheinlich total absurd und auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber ich bin mir ja schon sehr, sehr sicher, dass ich Autistin bin.
Ja.
Und ich habe ja unglaublich große Sensory Issues. Vor allem mit Feuchtigkeit und Nässe. Und ich habe einfach in meinem Kopf dieses Problem zum Beispiel dahingehend dann eben mit einer Frau intim zu werden, weil ich einfach befürchte, dass ich das gar nicht kann.
Ja.
Und für alle, die das jetzt hören und sich irgendwie denken, wie dumm, wie was weiß ich was, du bist selbst eine Frau, fässt du dich nicht an und so ein Zeugs. Doch, aber tatsächlich ist es für mich ein Unterschied, ob ich es tatsächlich mit einem Toy irgendwie mache, was eigentlich fast immer der Fall ist, weil Surprise ist es einfach angenehmer. Nicht nur vom insgesamten Stimulationsverhältnis her, sondern auch vom sensory-isches Gefühl her. Und dass es wirklich eher selten ist, dass ich wortwörtlich Hand anlege, weil ich mich wirklich dann danach fühlen muss.
Mhm.
Und auch dann eben körperlich, mental, dieses ganze System muss dann wirklich darauf bereit sein, genau, dass ich halt dann eben auch zum Beispiel diese sensorische Wahrnehmung dann eben habe.
Mhm.
Ich möchte nicht so explizit werden, weil ich nicht weiß, inwieweit wir sonst gesperrt werden. Aber ich denke, ihr wisst, worum es geht, weil ist da unten ein bisschen anders geschlechtlich begründet als bei einem Mann. Und das sind halt so Sachen, die mich todesverunsichern, ob ich dieser Sache überhaupt jemals nachgehen sollte. Aber wenn ich dann eben zum Beispiel daran denke, was mich alles zum Beispiel sexuell erregt, dann sind Frauen da ganz weit vorne eben mit bei.
Mhm.
Und das ist halt der Punkt, an dem ich eigentlich fast schon sicher sagen kann, dass es auf jeden Fall nichts Heteronormatives bei mir ist.
Ja.
Ich dem halt einfach nur noch nicht nachgegangen bin. Ja.
Voll möglich. Also das Ding ist ja auch, man kann ja Gedanken in die Richtung haben oder sich in die Richtung hinterfragen und trotzdem vollkommen fein damit sein, das nie auszuprobieren.
Ja, also bei mir ist halt schon so ein bisschen das Problem oder die Schwierigkeit, dass ich nicht weiß, inwieweit ich mich vielleicht selbst verleugne, wenn ich dem nicht nachgehe.
Okay.
Weil wir haben ja jetzt schon ganz oft darüber gesprochen, dass die sexuelle Orientierung auch etwas Identitäres sein kann und dass das eben auch viel mit uns machen kann.
Ja.
Vor allem, was unsere mentale Gesundheit angeht. Und tatsächlich wird das für mich richtig deep, wenn ich darüber nachdenke, weil ich mir dann irgendwie denke, wir leben nur einmal und das Leben ist, wenn man es jetzt mal insgesamt betrachtet, eigentlich so kurz, um Dinge nicht auszuprobieren, Träumen nicht nachzugehen und praktisch nur mit diesem Hamsterrad zu fahren, weil es bequemer ist und vor allem, weil es sicherer ist.
Mhm.
Weil man sich dann diesen Ängsten und Unsicherheiten nicht stellen muss.
Ja.
Und von der Perspektive aus gesehen, ist es dann schon eigentlich ein Versäumnis, dem dann zum Beispiel nicht nachzugehen.
Mhm.
Und natürlich dann auch die Angst oder Unsicherheit, kann es sein, dass ich einen großen identitären Teil von mir einfach nie annehme, weil ich ihm nie die Bühne oder die Präsenz sozusagen gebe, die er vielleicht eigentlich in meinem Leben haben sollte.
Ja, ich verstehe die Sorge dahinter. Genauso wie ich auch diese Sorge verstehe, dass du natürlich beim queeren Daten deinem Gegenüber Unrecht tun könntest, weil es vielleicht doch nicht passt oder keine Ahnung hast. Aber es ist, glaube ich, wie bei allen Themen, was wir hier auch in jeder Folge fast schon predigen, reden hilft halt.
Mhm.
Ne? Kommunikation ist alles. Das heißt, wenn du merkst, dass du das Bedürfnis hast, dich diesem Thema zu stellen, egal wann das ist, das ist auch so ein wichtiger Punkt, den ich auch lernen musste in meinem Leben. Es ist für nichts niemals zu spät. Es ist niemals zu spät, deine Meinung zu ändern. Es ist niemals zu spät, das Richtige zu tun. Es ist niemals zu spät, dich selbst zu erforschen. Und wenn du den Mut dazu erst mit 50 hast, damit, dann ist das so.
Mhm.
Vollkommen fein. Und auch da ist für mich dann wirklich der entscheidende Punkt der, was kommuniziere ich meinem Gegenüber?
Mhm.
Wenn ich ins Dating reingehe und sage, ich glaube, ich bin bi, ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Das solltest du vorher wissen, bevor du mich datest.
Direkt als Icebreaker, ey, boom.
Ja, hat dein Gegenüber, also das kann man A in sein Profil reinschreiben. Ja. Das ist auch so ein Ding, was ich mit Freundinnen und Co. in Gesprächen immer wieder hatte, wo ich so dachte, warum schreibst du es nicht einfach in dein Profil rein? Wenn du auf den Typ Menschen nicht stehst, der dich ständig anschreibt, dann schreib da rein, solche Typen Menschen will ich nicht sehen. Mhm. Punkt, die will ich nicht treffen. Mhm. Interessiert mich nicht. Und genauso kann man ja sowas auch in einem Dating-Profil kommunizieren, ne? Also ja, beispielsweise. Oder dann halt im Texten.
Ja.
Und von daher, finde ich, ist das dann immer die Verantwortung, dann auch vom Gegenüber zu sagen, will ich mich darauf einlassen oder nicht. Mm. So. Und selbst wenn man dann datet und du merkst, ich traue mich nicht oder wie auch immer, voll fein, alles okay. Und das ist auch sowas, Ängste gehören halt zu uns, die sind Teil unserer Natur, die haben ihre Berechtigung. Und wenn das halt dann aufgrund dessen nicht geht oder aufgrund der Sensorik vielleicht nicht geht, bis ab einem gewissen Punkt mehr, dann ist das fein, dann ist das okay und nicht so, wofür man sich schämen muss oder da irgendwie schlecht fühlen muss deswegen. Mm. Okay, also, wir haben jetzt ein bisschen was erzählt zu dem Thema.
Ein ganz kleines bisschen.
Ein ganz klein bisschen. Wir haben uns wie immer sehr kurz gefasst. Ich bin ja ein sehr großer Freund von Zahlen und Fakten und Wissenschaft ist da so das große Wort an der Stelle. Wissenschaftlich belegt ist dieser Punkt, den wir schon am Anfang genannt hatten, mit diesem 2- bis 3-mal höheren Risiko bei LGBTQIA+ Jugendlichen für mentale Erkrankungen. Das sogenannte, und jetzt muss ich ablesen, Minoritätsstressmodell nach Meyer von 2003 ist ein anerkanntes wissenschaftliches Modell, belegt, dass quasi die Stigmatisierung und Diskriminierung dafür sorgt, dass man durch die internalisierte Homophobie ein deutlich erhöhtes Risiko hat, mental zu erkranken. Das ist so die Kurzfassung davon, das ist natürlich
als betroffener
Mensch, der halt queer ist, also jeder 10. von uns. Mhm. Und auch davon abgesehen ist das Thema, wenn ich unter einem Dauerstress stehe, schüttet mein Körper permanent Cortisol aus. Wenn mein Körper permanent Cortisol ausschüttet, ist das natürlich förderlich für Angsterkrankungen, für Depressionserkrankungen und Co. Und ganz nebenbei können da auch in Sachen Komorbidität natürlich auch noch andere Dinge entstehen. Ne? Also wenn ein Körper komplett unter Stress permanent steht, ist irgendwann auch das Immunsystem und Co. betroffen.
Herz-Kreislauf-System hält Dauerstress auch nicht aus. Also
so aus.
Kammerflimmern Co. kann alles durch einen zu hohen Cortisolwert auf Dauer auch ausgelöst werden. Also achtet da bitte unbedingt auf euch.
Ja.
Also auch unabhängig jetzt vielleicht von der Thematik generell.
Generell.
Nicht unbedingt schlau.
Ja. Und ich finde es halt krass, du hast das vorhin schon mal gesagt gehabt, es gibt noch in genügend Ländern leider den Punkt, dass es illegal ist, überhaupt Mensch zu sein, queere Mensch zu sein.
Mm.
Um da nochmal die aktuellen Zahlen kurz zu nennen in diesem Podcast, von 195 Ländern, die es aktuell auf diesem Planeten gibt, ist es in 64 Ländern strafbar, homosexuell zu sein und davon in 7 Ländern sogar unter Todesstrafe gestellt. Das nur mal, um es an der Stelle zu erwähnen, wo ich aus meiner Perspektive immer wieder so sagen kann, eigentlich ist es noch gar nicht so lange her mit dem Mittelalter und Hexenverbrennung und Co. Ne, wenn man sich wirklich mal so ein bisschen umguckt und auch was gerade generell wieder so abgeht.
Mhm.
Deswegen da erwiesen ist, dass ein soziales und familiäres Umfeld, das unterstützt und einen akzeptiert, wie man ist, dass das ein unglaublich wichtiger Faktor dafür ist, wie du als queerer Mensch mit deiner mentalen Gesundheit umgehen kannst, möchte ich wirklich das hier heute nutzen, um jeden Zuhörenden zu sagen und zu appellieren an der Stelle, dass auch wenn du Vorbehalte gegenüber sexuellen Orientierungen irgendeiner Art hast oder auch, weil wir es vorhin angeschnitten haben, gegenüber Transpersonen und Co. Diese Vorbehalte haben alle irgendeinen Grund, den wirst du selbst vielleicht schon erforscht haben oder auch nicht, vollkommen egal. Aber selbst wenn diese Vorbehalte oder Co. da sind, es gibt keinen Grund, Hass auf so einen Menschen zu verspüren, der in diese Richtung fällt. Und das, was ja ihr in eurem Umfeld lebt, was ihr halt rausposaunt den ganzen Tag, worüber ihr euch aufregt, wo ihr euren Hass drüber äußert, kann direkten Einfluss auf irgendeinen Menschen in eurem persönlichen Umfeld haben. Ob das Geschwister sind oder noch viel schlimmer eure Kinder.
Mhm.
Also wenn ich halt, ja, keine Ahnung, mit 11, 12 gemerkt hätte, oh, ich finde Jungs heiß. What the fuck, das hätte viel mit mir gemacht, in dem Umfeld groß zu werden, sage ich so, wie es ist.
Ja.
Und ich bin verdammt froh, dass ich da wirklich so überangepasst war. Das war ja generell immer so ein Thema mit meinem Kopf, so dieses Überangepasste, dass ich das gar nicht hinterfragt habe in dem Moment, weil ansonsten hätte sich das auf meine Entwicklung auch nochmal echt bescheiden auswirken können.
Ja.
Und deswegen Appell an jeden da draußen, übt euch ein bisschen Intoleranz und wenn das schwerfällt, dann wenigstens einfach zu Themen, von denen man keine Ahnung hat, mit denen man sich noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat, vielleicht einfach die Klappe halten. Es ist nicht so schwer.
Wenn also man muss da Bambi, wie hieß er nochmal, Klopfer hat es damals schon gesagt, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sagt man gar nichts, nett ausgedrückt.
Ja.
Er hat was anderes gesagt.
Genau.
Das spare ich mir jetzt hier.
Ja. Ist nicht so schwer, wie man denkt.
Ja.
Kriegt man hin. Also auch du schaffst das. Ja. Liebe geht raus.
Nee, das war gerade eher so dieses schaffen das.
Achso, ja, wir schaffen das. Ja. Genau, die Raute.
Ein niemals endendes Meme. Ja, okay. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam mal so ein bisschen auf den Part ein,
ja,
nochmal kurz zusammenzufassen,
mhm,
zu reflektieren.
Ja.
Oh.
Bin ich dafür.
Sehr schön. Also, für mich bleibt letztendlich zu sagen, dass es voll okay ist, sich unsicher zu sein mit seiner sexuellen Orientierung und vielleicht auch einfach nur ein Interesse zu haben in alle möglichen Richtungen und dass ich für mich auf jeden Fall so rein logisch annehmen darf, dass alles miteinander, also alles fluid sein darf,
mhm,
und ich muss mich auch nicht nach bestimmten Dingen labeln, ich brauche nicht unbedingt eine Zuschreibung, es reicht manchmal auch einfach nur ein Interesse zu haben und wenn man versucht, bei sich zu bleiben und auf sein Bauchgefühl hört, dann wird man herausfinden, ob man einer Sache jetzt nachgehen sollte oder nicht.
Genau.
Und wie wichtig auch bestimmte Dinge für einen sind oder nicht. Oder wie sicher man sich ja auch mit Sachen sein kann oder nicht. Ne? Also ich kann zum Beispiel ohne Diagnose auch sagen, dass ich Autistin bin. Und mache die Diagnose oder diesen Prozess dann wahrscheinlich auch einfach nur, um nachher Therapieangebote wahrnehmen zu können, weil, mhm, das dann einfach mit der Krankenkasse und Co. Bürokratie ist in Deutschland halt einfach überall.
Ja, und es hat an der Stelle ja auch ein Stück weit seine Berechtigung. Ne? Also es bringt ja nur was, maßgeschneiderte Therapie zu bekommen, wenn du wirklich,
ja,
betroffen bist.
Richtig, richtig. Und das geht halt eben nur, wenn das dann dem Therapeuten schwarz auf weiß übergeben werden kann. Und trotzdem darf es auch Bereiche in meinem Leben geben, die ich nicht labeln muss. Und,
ja,
selbst dann denke ich mir, wenn ich irgendwann vielleicht doch nochmal diesem Interesse nachgehe, vielleicht ist es dann auch einfach wirklich nur interessant gewesen, das mal ausprobiert zu haben.
Ja.
Um die Erfahrung halt gesammelt zu haben. Kommt Zeit, kommt Rat.
Genau.
Das bleibt bei mir halt jetzt so übrig.
Kann ich mich nur anschließen. Also ich habe da gar nichts Ergänzendes zuzusagen an der Stelle.
Mhm.
Ja, ich glaube, wichtig wäre noch für die Menschen da draußen irgendwie so ein, zwei Tipps und Strategien vielleicht mitzugeben, wenn man sich gerade selbst hinterfragt oder mit dem Thema irgendwie in Berührung gekommen ist oder sich da Gedanken drum macht.
Also wenn man sich selbst ja gerade unsicher ist,
mhm,
mit seiner sexuellen Orientierung, dann kann man sich ja einfach mal fragen, welche Gefühle so aufkommen, wenn man entweder grundsätzlich seine sexuelle Orientierung hinterfragt oder wenn man das, was einen gerade beschäftigt, hinterfragt.
Mhm, richtig. Und generell, auch wenn man gerade als jugendlicher Mensch sich unsicher ist mit seiner sexuellen Orientierung, gibt es echt coole Programme. Das habe ich von einer Freundin gehört.
Mhm.
Es gibt im Prinzip wie so Guides, also Menschen aus der queeren Community, die sich zur Verfügung stellen, eventuell queere Jugendliche zu begleiten. Einfach als Ansprechpartner.
Ich wollte gerade sagen, wir reden hier aber nur über Gesprächstherapie. Ne?
Nur rein mit Gesprächstherapie, genau. Einfach im Sinne von, dass dort Fragen gestellt werden dürfen.
Mhm.
Dass man, wenn man als Jugendlicher unsicher ist, einfach einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin hat, wo man Fragen stellen kann.
Mhm.
Sexuelle Orientierung und Erlebnisse betreffend, um sich selbst besser einzuordnen. Finde ich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Oder wenn man generell weiß, okay, in meinem Umfeld ist das Thema entweder gar kein Thema oder ich habe sogar ein queer-feindliches Umfeld,
mhm,
dann kann ich mir natürlich nur eine Community suchen, wo das nicht so ist. Ob das, mhm, online ist, ob das vor Ort ist.
Ja.
Aber irgendwie halt wirklich sich ein Umfeld schaffen, wo man sein darf, wer man ist, und, mhm, sich halt auch ausprobieren darf.
Ja.
Drüber sprechen darf vor allen Dingen. Ganz wichtiger Punkt.
Ja, bei dem Thema Ausprobieren, da ich war gerade kurz verwirrt, weil ich hier gerade von so sexuellen Erlebnissen spreche und dann kommst du hier von Teenagern und Menschen, die einem irgendwas,
ja,
beibringen.
Ja, sorry, nein, das nein, ganz und gar nicht. Genau, nee. Also,
deswegen habe ich da nochmal, ja, genauer, ja, nachgefragt. Ja. So.
Alles schick, ja, nee, wirklich reinweg nur im Gesprächskontext,
mhm,
und diesen, ja, Lebenshilfekontext.
Die Teenager quasi erlebt es mit der queeren Person dann,
genau,
besprechen können.
Genau.
Okay, ja.
Oder einfach
Sinn,
generell Fragen stellen können zum Thema.
Mhm.
Ne? Und ja, Bildung und Aufklärung ist halt ein ganz wichtiges Thema. Es gibt unglaublich viel Material zu lesen. Es gibt unglaublich, mhm, viele Bücher von Betroffenen. Es gibt unglaublich viele Videos von Betroffenen. Und konsumiert sie, wenn euch das Thema interessiert, solange es sie noch gibt.
Mhm.
Weil dann könnt ihr euch selber auch einfach besser einordnen,
ja,
würde ich sagen an der Stelle.
Nächster Punkt ist, egal ob du queer oder nicht bist, du bist niemandem eine Antwort schuldig.
Mhm.
Also du bist niemandem schuldig zu sagen, welche sexuelle Orientierung du hast. Und wenn deine sexuelle Orientierung von dem Heteronormativen abweichen sollte, bist du trotzdem einer Person ein Outing nicht schuldig.
Ja.
Setzt da auf jeden Fall Grenzen und outcallt auch Menschen, die euch outen. Das ist absolut nicht okay. Also ich habe das in einem, ich glaube letztes Jahr war das so ein Ding, da ist Reality-TV eine Frau gewesen, die ihren Ex-Partner als schwul, glaube ich war es, geoutet hat.
Ungeil.
Als Rache. Weil er ihr wehgetan hat im Fernsehen und anderswo. Also es war halt so ein Aufstacheln. Und daraufhin hat sie es halt für richtig gehalten, da halt was zu droppen, was ihn dann halt eben als homosexuell geoutet hat. Das dürft ihr outcallen. Unbedingt bitte. Weil das ist alles andere als in Ordnung. Ihr habt Selbstbestimmung über euren Körper und auch über eurer, also über alles, was euch ausmacht. Und jeder, der sich darüber hinwegsetzt, gehört outgecallt. Ganz einfach.
Ja, und dann kommen wir natürlich so kurz vor dem Outro wieder zu unserer berühmten Fragen- und Impulse-Runde, wo wir einfach unsere Fragen an euch richten und euch ein bisschen mit einbeziehen wollen, denn ihr dürft unter jedem unserer Beiträge Kommentare schreiben. Klack, 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 klack. Sowohl bei den Podcasts, egal wo ihr das streamt, als auch bei YouTube. Ne?
Oh Gott.
Für die Boomer-Generation, YouTuber. Nein, wenn du der queeren Community angehörst, hast du vielleicht schon einmal positive Erfahrungen gemacht mit einem affirmierenden Umfeld, einem unterstützenden Umfeld, dann schreib's uns gerne in die Kommentare. Und wenn du jemand bist, der gerade Unsicherheiten bei sich selbst verspürt und mit dem Thema vielleicht noch struggelt, welche ersten kleinen Schritte könntest du vielleicht gehen in Richtung Selbstakzeptanz? Schreib es uns gerne in die Kommentare oder schreib uns eine Mail. Lass es uns wissen. Wir freuen uns, von euch zu lesen, zu hören, wie auch immer.
Interagiert mit uns.
Genau.
Ja, sexuelle Orientierung ist ein ganz natürlicher Teil unseres Lebens und sie kann unser mentales Wohlbefinden sehr stark beeinflussen. Und wenn du dich in irgendeinem Teil dieser Episode wiedererkannt hast, weil du vielleicht genau wie Mike eine ähnliche Journey hinter dir hast oder so wie ich Unsicherheit mit deiner sexuellen Orientierung, dann bist du definitiv nicht alleine. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und teilt diese Folge doch gerne mit FreundInnen, die vielleicht gerade ähnliche Unsicherheiten durchmachen oder einfach ein generelles Interesse an diesen Themen haben. In der nächsten Folge wollen wir über das Thema Grenzen setzen sprechen. Also wie du zum Beispiel gesunde Grenzen in deiner Beziehung oder in deinem Alltag etablieren kannst, um deine mentale Gesundheit zu schützen. Bis dahin, bleib neugierig, bleib mitfühlend und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Ciao.